Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 10. März 2023 um 20.13 Uhr, witzigerweise, ja egal. Und bei mir, nicht ganz, jedenfalls nicht in echt, aber auf meinen Ohren ist der liebe...
Ja, euer Brother im Metal, der Mattes.
Genau. Wie geht's dir, Mattes?
Ja, ich habe dir ja gerade schon ein Vorgeplänkel erzählt, was wir nicht aufgenommen haben, dass es mich auch nochmal so ein bisschen erwischt hatte, erkältungstechnisch. Bei uns sind sie auch wieder alle krank, der Kleine ist krank, meine Frau wieder halbwegs genesen und irgendwie ist das so ein ewiger Kreislauf hier. Wir werden die Seuche einfach nicht los. Und wie geht's dir? Ja.
Warte ab, bis Kindergarten und Schule da am Start sind, dann wird das wird nicht besser.
Nee, ich hab das Gefühl.
Ja, bei mir soweit alles stabil. Ich war heute Nachmittag war ich Blutspenden. Ein kleiner Aufruf, wer da Bock drauf hat, macht das mal, ist eine gute Sache. Ich bin einer von den Kandidaten, die, wenn sie da auf der Liege liegen, gerne mal Schweißausbrüche kriegen und denen ein bisschen schwarz vor Augen wird. Trotzdem habe ich es überlebt. Also tatsächlich mit irgendwelchen Blutdruckmitteln, die Ärztin mir da geben musste und so. Ich glaube, das hat weniger irgendwie mit dem abgezapften Blut zu tun, als dass ich einfach irgendwie ganz schlecht Blut sehen kann und so alles, was irgendwie so mit Nadeln in Armen zu tun hat und so, ist nicht so meins. Trotzdem mache ich das, glaube ich, jetzt regelmäßig und ja, sollte man, glaube ich, zwischendurch einfach mal machen, ist eine gute Sache.
Ja, schlecht ist es sicher nicht.
Ja, die offizielle Empfehlung ist, man soll so ein bisschen warten, bevor man dann wieder Alkohol zu sich nimmt. Werde ich jetzt trotzdem gleich machen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du was Schönes zu trinken
ja,
heute dabei?
Ja, dazu muss ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Und zwar, ich habe ja gerade noch einen schönen Abendspaziergang gemacht. Ich gucke ja mal, dass ich so am Tag so ein bisschen auf meine Schritte komme und bin dann gerade raus und war dann doch sehr überrascht, dass wir eine Art Schneesturm hier haben. Und da bin ich losgestiefelt.
Ja, das war
und,
hier auch.
Hatte meine schwarze Kampfjacke an und als ich dann so durch den Schnee stiefelte, blies mir quasi so der eiskalte Wind, der Schneeregen ins Gesicht und also ich habe mich so richtig Metal gefühlt, ne? Ich hab da noch so richtig
so,
schöne Vorbereitung.
So richtig Black Metal sozusagen.
Ja, so richtig Black Metal, denn in Vorbereitung auf unsere nächste Folge, wo wir vielleicht am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, höre ich mir schon mal so ein paar Stücke an, über die wir dann reden möchten. Und das hat alles so komplett gepasst, ne? Und weil ich mich so richtig hart Metal gerade gefühlt habe und auch noch fühle, habe ich mir einen wunderbaren heißen Tee in meiner wunderbaren Cradle of Filmstasse eingegossen.
Ja. Die Tasse macht den Inhalt jetzt nicht besser. Aber nee, klar. Nee, ist cool. Ich bin auch so richtig Black Metal heute. Ich habe nämlich mir ein Odin-Trunk Honigbier gegönnt.
Ist ja nicht so süß.
Ich hatte das letztens schon mal und das ist echt lecker, ey. Das mache ich jetzt auch auf und dann trinke ich das und genieße das, ob du willst oder nicht.
Ich kann dir nur empfehlen, trink da nicht mehr als 6-7 von. Dann kriegst du Kopfschmerzen.
Nicht mehr als 6-7, sagst du. Nein, ich trinke davon 1 und dann ist gut. Dann, ja, das hat ja so ein bisschen so diese Metnote, ne? Also der Honig.
Ja, ne? Knallt da voll durch. Ja. Also ist schon sehr lecker, ne?
Während ich hier gerade irgendwie mit Bierschaum beschäftigt bin, Mattes, worüber reden wir heute?
Ja, das Thema hast du dir gewünscht. Wir haben gedacht, wir reden mal wieder bei einem Film und du wolltest dich mit mir heute bei dem Film Metal Lords unterhalten. Man kann das ruhig sagen, den kann man derzeit noch, ich weiß nicht wie lange noch, auf Netflix schauen. Bei dem Film hatten wir uns, glaube ich, vor einem Jahr oder wann der rauskam, ich weiß es gar nicht genau, ungefähr ein Jahr müsste es ja gewesen sein, mal unterhalten. Da hatte ich mir den auch schon mal angeschaut und fand den relativ gut. Und da wir ja letztens schon über einen unserer liebsten Metal-Filme gesprochen haben, haben wir uns gedacht, heute machen wir das nochmal. Ob es einer unserer liebsten Metal-Filme ist oder sein wird, lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht finden wir das ja noch im Fazit raus. Aber wir wollten heute mal über den Film Metal Lords sprechen.
Ja, genau. Du hast schon gerade gesagt, ich habe mir das gewünscht. So ein bisschen, wir hatten ja, als wir über Pick of Destiny gesprochen haben, das ist jetzt so 3 Folgen her. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht irgendwie jede Folge über irgendwelche Filme sprechen. So viel gibt's da ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. So ein paar haben wir da noch irgendwie auf der Liste, die wir mal irgendwann machen werden, aber so wahnsinnig viele gibt's da nicht. Und man muss auch sagen, die beiden, also Pick of Destiny und der, den wir heute besprechen, die sind ja mehr so aus dem Bereich Komödie. Da ist auch das meiste angesiedelt an Metal-Filmen,
habe ich so den Eindruck. Bietet sich auch irgendwie an.
Ja, es gibt aber auch durchaus andere. Ne? Also hier zum Beispiel Metalhead, dieser, ich glaube, der ist isländisch, ja. Der Film, das ist eher so ein Drama. Und also da kann man vielleicht auch mal drüber reden. Also es muss nicht immer nur lustig sein, aber jetzt ist es halt im Moment so. Ne?
Aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass so die Komödien da überwiegen in der Richtung.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, keine Sorge, wir machen das jetzt nicht jede Woche, aber hin und wieder mal kann man das ja ruhig mal machen. Ich rede da ganz gerne drüber, weil ich mich dann auch mal intensiv mit den Filmen auseinandersetze und ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, wann der rauskam. Der kam tatsächlich letztes Jahr raus, jetzt frag mich nicht nach dem Tag, irgendwann 2022.
Nee, deswegen hatte ich auch gesagt, müsste ungefähr so ein Jahr her gewesen sein, dass wir den geguckt haben.
Könnte hinkommen, irgendwann Anfang.
Also jetzt natürlich nochmal in Vorbereitung auf die Folge, hat sie natürlich auch nochmal angeschaut, aber als wir halt das erste Mal drauf gestoßen sind, da muss irgendwann so Anfang, ja, Mitte 2022 gewesen sein. Ich hätte jetzt eher gesagt, so Anfang.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, könnte man rausfinden, aber er spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist der halt sehr aktuell, oder vergleichsweise aktuell, und deswegen wollte ich auch den nehmen, weil der Pick of Destiny, der ist jetzt schon ein bisschen älter und jetzt wollte ich mal was Aktuelleres haben. Und das hat sich angeboten, und außerdem finde ich das eigentlich auch ziemlich cool, dass irgendwie einen Laden wie Netflix, weil der wurde von Netflix produziert. Deswegen glaube ich, der wird da auch auf längere Sicht noch verfügbar sein. Ich denke nicht, dass sie den runternehmen werden.
Ja, auf Wikipedia steht es übrigens im zweiten Satz am 8. April 2022.
Oder weltweit. Wirklich ziemlich genau, ja.
Weltweit veröffentlicht, ja. Kommt gut hin. Ne?
Genau, also wie gesagt, ist eine Netflix-Produktion und deswegen, den wird man da wahrscheinlich noch länger sehen können.
Ja, gehe ich von aus.
Ja, so ein bisschen die Hard Facts, bevor wir zum Inhalt kommen. Regie hat Peter Solid geführt. Und der ist, also ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber der ist Mitglied der Oscar Academy. Also der ist einer von denen, der die Filme und Schauspieler und so aussucht, die einen Oscar kriegen. Steht ja jetzt wieder an, meine ich, ne? Demnächst irgendwann.
Ja.
Aber jetzt in Kürze müsste er wieder soweit sein.
So ja, und mich weniger interessiert.
Ja, mich tatsächlich auch nicht. Aber naja, so Fun Fact, ne? Also ist halt nicht irgendwer so, ne? Und das Drehbuch stammt von D.B. Weiss und den könntest du kennen. Den kennen?
Also ich weiß es jetzt nur, weil ich es nachgelesen habe, nicht weil ich so ein Nerd bin, aber Game of Thrones hat er wohl einige, ja mindestens eins, wenn nicht mehr Drehbücher zur Serie verfasst.
Ganz genau. Und die Produktion geht auch auf seine Kappe zusammen mit Greg Shapiro. Der hat 2010 für einen Oscar gekriegt für den besten Film, und zwar Tödliches Kommando The Hurt Locker. Der ist 2008 rausgekommen, 2010 hat er dafür einen Oscar gekriegt. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Ja, die Musik stammt von Ramin Djawadi. Der ist auch für Game of Thrones, hat er auch die Musik gemacht. Also ne, da gibt's offensichtlich irgendwie eine Verbindung. Und da ist noch eine andere Verbindung drin, die später noch ein bisschen offensichtlicher wird. Aber der hat nämlich für den Film Pacific Rim von Guillermo del Toro das Titelstück von Tom Morello komponieren lassen, von Rage Against the Machine. Und den sehen wir ja in der zweiten Hälfte des Films heute auch noch. Also ne, da gab's da gibt's eine Verbindung. Ja. Wobei er hat das einspielen lassen, so nicht schreiben lassen. Er hat das einspielen lassen von Tom Morello. So. Und noch ein kleiner Funfact, der dich vielleicht ein bisschen freut: Der Ramin Djawadi ist 1974 geboren, und zwar in Duisburg. Nein, in Duisburg. Der kommt aus Duisburg. Ja, also ist hier quasi ein Kind aus dem Pott. So, ja. Das soll es zu den hinter den Kulissen beteiligten Personen auch tatsächlich schon gewesen sein. Ein paar Sachen zu den Leuten, die wir vor der Kamera sehen. Jetzt wird's richtig traurig, Mathis, weil den Hauptdarsteller, den könntest du, also einen der drei Hauptdarsteller könntest du kennen, das ist Jaden Martell.
Ja, so tatsächlich, der, den meinte ich jetzt nicht, aber den nächsten, den Adrian Greensmith, der den Hunter spielt, an der Protagonisten, da kam mir das Gesicht relativ bekannt vor, aber ich kam jetzt irgendwie nicht drauf.
Okay, das ist spannend, weil der ist tatsächlich so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten nach IMDb, aber Also hier der Darsteller von Kevin, ne? Also Jaden Martell ist geboren 2003 in den USA und hieß bis 2018 Jaden Lieberherr. Das war irgendwie der Name seines Vaters oder so und hat dann den Namen seiner Mutter angenommen, irgendwie oder umgekehrt, ist auch egal. Den könnte man kennen.
Ja, ich lese gerade hier die Filmografie, also auch schon ein bisschen was gemacht.
Ja, der ist, also das, ich denke, so aktuellste und vermutlich auch bekannteste ist Knives Out.
Ja.
Ne, auch eine Netflix-Produktion von 2019. Mhm, und
ja,
da S, ist ne? jetzt.
In S in der Neuverfilmung.
Ja, genau, bei der Neuverfilmung hat er auch mitgespielt, ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall, was ich bei Knives Out ganz spaßig finde, weißt du, wer da eine der Hauptrollen gespielt hat?
Warte mal, wer war das denn nochmal?
Das war Christopher Plummer.
Okay.
Und der ist uns sehr bekannt als General Chang aus Star Trek 6.
Ja, der ist vor
Und das ist der Vater von Amanda Plummer.
Aber das ist doch
vor kurzem aktuell bei
Dorben, ne?
Bitte?
Das ist
doch vor kurzem ja, von einem Jahr oder so, ja. Ja, auf jeden Fall, der ist der Vater von Amanda Plummer und die spielt gerade die Antagonistin bei Star Trek Picard. Das wollte ich nochmal einmal kurz unterbrechen.
Du hast mal wieder geschafft, Star Trek.
Ich habe mal wieder geschafft, Star Trek unterzubringen. Das in den ersten 15 Minuten ist auch super. Ja, ich fand die Verbindung halt ganz witzig. Der Jaden Martell, also der Kevin hier aus Metal Lords, der spielt da so einen Jungen, der offensichtlich irgendwie so ein kleiner Nazi ist. so ein kleiner Antagonist, so ein bisschen widerliches Kind irgendwie. Er hat auch nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt, in dem Film. Ich habe mir den dann auch mal reingetan hier, Knives Out. Ich hatte den noch nicht gesehen. Ist ganz cool. Es hat so ein Krimi-Ding, ne? Ja. Genau. Der andere einer der anderen Hauptdarsteller ist Adrian Greensmith, geboren 2002, also ein Jahr älter.
Ja, ich sehe gerade, der hat irgendwie noch gar nichts gemacht, so in filmischer Richtung, ne?
Der ist tatsächlich nicht wirklich in Erscheinung getreten, ne? Also nur irgendwie Metal Lords. Ansonsten habe ich da jetzt auch nicht groß was rausgefunden.
Vielleicht sieht da einfach auch nur irgendjemand anderen ähnlich. Keine Ahnung.
Ja, da ist wohl irgendwie noch was in Planung gerade, aber keine Ahnung. Also ist auch egal. Naja, auf jeden Fall der Adrian Greensmith und Jaden Martell sind ja von 2002 bzw. 2003 und sind damit halt so roundabout 20 Jahre alt, beziehungsweise bei Dreh, ne? Und die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Isis Haynesworth und die ist 1998 geboren worden. Also die ist 5 Jahre älter als Jaden Martell und kommt aus Schottland. Die hat auch schon ein paar Sachen gemacht, wo ich mir geschickterweise aber nicht aufgeschrieben habe, was. Die könnte man aber irgendwie kennen, die jetzt
Filme. Wollte ich gerade sagen, alles keine Filme, die ich jetzt irgendwie groß gesehen hätte. Nee, gar nichts
davon. Also die hat schon eine vergleichsweise lange Liste an Filmen, aber alles irgendwie so Dinger, die jetzt nicht so in der ersten Reihe, ich sag mal nicht Oscar-verdächtig so, ne? Und zwei Leute noch, dann sind wir durch, weil also wir müssen jetzt nicht irgendwie jeden Darsteller hier durchkauen, aber den nächsten fand ich noch erwähnenswert, und zwar den Dr. Sylvester, das ist der Vater von Hunter. Der wird gespielt von Brett Gelman, geboren 1976 in den USA, und den könntest du auch kennen.
Ist das nicht der aus My Name is Earl, oder vertue ich mich da gerade?
Nee, das ist der Murray Bauman aus Stranger Things, dieser seltsame Privatdetektiv.
Ach so, jo, stimmt, jetzt wo du das sagst.
Ja, wenn man es weiß, ne? Ja, wenn man es weiß, der hat da so eine wirre Frisur bei Stranger Things, aber wenn man es weiß, erkennt man es sofort, ne? Und der letzte ist Dr. Nix, der wird gespielt von Joe Manganiello, auch so 1976 in den USA geboren, der ist hauptsächlich Serienschauspieler wohl. Also der hat auch ein paar Filme gemacht, aber so ist er hauptsächlich bei Serien in Erscheinung getreten.
Ja, ganze Menge. Aber auch Filme, ne? Wo etwas größere Sachen auch.
Ja, der hat auch Filme gemacht, auch größere tatsächlich, meistens so Nebenrollen, aber ja. Ja, so viel erstmal so zu den Hard Facts und zu den beteiligten Personen. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Bier und dann können wir in die Besprechung gehen, also in die inhaltliche Besprechung, falls du nicht noch was hast.
Nee, ich nehme jetzt auch einen Schluck Tee aus meiner wundervollen Cradle of Filth Tasse. Und zwar Cruelty.
Boah, da ist aber auch lecker, das Zeug, ey. Das ist gefährlich hier, ey. Vor allen Dingen nach dem Blutspenden. Aber naja,
da wird schon, bleibt man meistens auch nicht bei einem.
Ja, könnte passieren. Ja, Zum Inhalt. Du hattest dir den Film ja ein paar Mal reingetan, ne? Ich hatte den mir auch ein paar Mal reingetan und bin da mal wieder so Szene für Szene durchgegangen und hab ein bisschen mitgeschrieben. Ich führe euch da durch, genau. Und zwar starten wir erstmal mit einer Nahaufnahme von Gitarren-Equipment. Also wir sehen eine Box, die hier so ein bisschen dröhnt und so Röhren, Effektgeräte. Und wir hören auch das Riff von Machinery of Torment, der Song, der den ganzen Film immer so, also den schreibt die Band halt, um die es hier geht, ne? Und
auf jeden Fall hören wir so das Hauptriff von. Wie du schon gesagt hast, ist im wirklichen Leben von Tom Morello geschrieben, ne?
Ja, genau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also die Version, die es auf Netflix gibt. Ach so, nicht auf Netflix, Quatsch, auf Deezer. By the way, ich habe mal in der Episodenbeschreibung einen Link hinterlegt zu den Songs, die hier so eine Rolle spielen in dem Film. Und da ist der auch bei. Und ich meine auch, dass er da von Tom Morello gespielt wird. Ich weiß aber nicht, wer das Ding singt. Könnte sein, dass er das auch ist. Weiß ich nicht. Also ich bin mir recht sicher, dass das nicht die Version aus dem Film ist, die man da kriegt. Naja, auf jeden Fall, wir sehen es noch nicht. Wir sehen erstmal ein bisschen, also wir sehen denjenigen, der das Lied spielt, noch nicht. Das ist natürlich Hunter. Spoiler, haha. Aber wir sehen eine ganze Menge Interieur in dem Proberaum, in dem Keller von Hunter. Und jetzt wird es ein bisschen nerdig und vielleicht auch ein bisschen langweilig, deswegen könnt ihr gleich mal so 3 Minuten skippen, weil ich bin da mal echt so Frame für Frame durchgegangen und hab mal geguckt, was man da so an der Wand sieht. Und ich werde auch immer mal wieder drauf zurückkommen, wenn später nochmal mehr Dinge da zu sehen sind. Und zwar sehen wir in erster Linie Flaggen und Plakate. Und als erstes sehen wir da von Paradise Lost Medusa. Ja, da sehen wir fast immer nur die untere Hälfte von, weil das hängt so ein bisschen ungeschickt hinter dem Drumkit von Kevin. Dann sehen wir Danzig. Und dann, finde ich richtig witzig, dann sehen wir ein Plakat von Dio. Und da steht unten drauf, München, Deutschland, Donnerstag, 25. November 1993, 20 Uhr. Keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, ob die nicht irgendwie einfach kein anderes irgendwie hatten so, aber warum jetzt irgendwie ausgerechnet München, Deutschland? Also finde ich irgendwie ein bisschen strange, als ob da irgendwie so ein. Wie alt soll der sein, der Hunter, in dem Film? Der soll ja wahrscheinlich nicht mal 20 sein, also eher so 16 oder 17 oder so. Also
15, 16 vielleicht, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch wieder, also Highschool halt, ne? Also wann sind die mit der Highschool fertig?
Weißt du das?
Bitte?
Wann die in den USA fahren dürfen, ist das nicht mit 16 auch bei denen?
Ja, kann sein.
Weil der Kevin
kann sein, ja, dann müssen die so 16 oder 17 oder so sein.
Und Hunter hat ja auch ein Auto, also, ja.
Auf jeden Fall ist das Konzert, wenn es 1993 war im November, halt deutlich zu lange her. Und also, na, wie ist er da dran gekommen? Und ne, als ob in dem Alter jetzt so zwingend nach Deutschland zu einem Dio-Konzert fährst. Ne, also, ich meine ganz ehrlich, der war tot. Also der Film spielt ja auch in der Jetztzeit, ne?
Denk ich. Klar, aber also so klar ist es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man dann mal so ein paar Begebenheiten im Film sich anschaut, kann das eigentlich nur heute spielen, aber mal so ganz profan gedacht, das könnte ja einfach eine Heftbeilage irgendwo gewesen sein.
Ja, wobei es sieht schon so aus wie so ein echtes Konzertplakat, also wo das halt unten so drauf geklebt ist, dieses Venue und ist auch egal, fand ich nur ein ganz, ganz witziges Detail irgendwie. Ja, wir sehen noch ein bisschen ein paar andere Plakate. Wir sehen unter anderem deine Lieblingsband. Zwar nicht so besonders prominent und groß, aber wir sehen Ghost hinten auch an der Wand. Und wir sehen Rage Against the Machine natürlich. Ich hatte gerade schon gesagt, also Hunter übt die ganze Zeit und dann sieht man noch so ein bisschen, was so bei ihm auf dem Regal steht. Da sieht man ein Foto von ihm mit kurzen Haaren, mit seinem Vater auch, ne? Und wir sehen ein paar Bücher im Schrank stehen, unter anderem Hemingway, For Whom the Bell Tolls, übrigens ein unfassbar brutales Buch. Ich habe das irgendwann mal gelesen und ich glaube, ich war deutlich zu jung dafür, als ich das gelesen habe. Das ist echt krass, das Ding.
Ich kenne es nicht. Ich kenne nur den Metallica-Song.
Ja, und dann sehen wir noch Nathaniel Hawthorne, zweimal gesammelte Werke. Wir sehen Dantes Inferno, steht da auch. Wird später nochmal kurz relevant, wenn er sein Referat da hält.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst mit den Höllenkreisen, aber wollen wir nicht vorgreifen.
Dann sehen wir ein Plakat von Vulgar Display of Power von Pantera, eine Schlange im Terrarium. Und jetzt geht's nochmal richtig ab. Jetzt sieht man nämlich nochmal jede Menge Plakate, nämlich von Ozzy, von Black Sabbath, ja, einzeln, Metallica, Morbid Angel, Body Count, Opeth, The Black Dahlia Murder, Baroness, Motorhead. Übrigens die Flagge, die man da sieht, die habe ich auch mit dem Snuggletooth, das ist exakt die gleiche Flagge, die ich auch besitze. Und dann noch ein bisschen spaßig, ist dir vermutlich nicht aufgefallen, aber da hängt relativ klein, aber dafür mehrfach zu sehen im Film, so ein DIN A4 großes Plakat von August Burns Red. Die wir in unserer christlichen Metal-Folge besprochen haben, ja. die christliche Metal-Band. Dann sehen wir noch Gwar, also Gwar, hier diese, ne, diese Alien-Irgendwas-Horror-Band,
ja, Lordi-Vorbilder, so whatever. Musikalisch machen wir, glaube ich, Thrash-Metal, würde ich sagen.
Ja. Ich bin gleich fertig, keine Sorge. Dann sehen wir Meshuggah und noch ein paar, die ich nicht kenne, beziehungsweise... Ein paar, die ich nicht kenne, beziehungsweise nicht erkennen. Und wir sehen noch ein Plakat von Slipknot, recht prominent. Ja, ja, Hunter und Kevin sind am Proben. Und jetzt direkt das nächste Genörde. Ich habe mir jedes Mal, wenn einer von den beiden sein Shirt wechselt, aufgeschrieben, was draufsteht. Hunter hat am Anfang Anthrax drauf. Ja, das, sorry, da muss ich echt mal ein bisschen abnörden an der Stelle. Ja, und jetzt sieht man schon direkt, Kevin spielt nicht so besonders gut die Drums. Also der spielt irgendwie so ein bisschen unkontrolliert, wild und halt auch einfach schlecht, wenn man mal ehrlich ist.
Ja,
so
ein
und,
bisschen Drummer wieder wählen, ne? Zumindest am Anfang noch.
Ja. Ja, und dann hören wir ganz kurz Metal Gods von Priest. Und dann wechseln wir in den Vorspann. Und Kevin spielt in der, naja, stimmt gar nicht mit dem Vorspann, vergiss es. Auf jeden Fall sehen wir dann, wie Kevin in der Marschkapelle spielt. Er sagt, er kann eigentlich gar nicht trommeln, also er kann gar nicht Drums spielen. Er spielt eigentlich nur in der Marschkapelle, um vom Sportunterricht befreit zu sein. Und spielt da halt so eine Umhängetrommel. Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese
Umhängetrommel klingt gut.
Ja, das ist dieses Ding, jetzt habe ich den Namen peinlicherweise vergessen. Das ist so die Haupttrommel, die du eigentlich auch beim Schlagzeug hast, die mit dem Fell unten drunter, die nicht mit, also meine Güte. Naja, fällt mir später wieder ein. Vergiss es. Genau, also er spielt auf jeden Fall nicht Schlagzeug, er spielt Trommel und halt eine Trommel, ne? Und nicht ein riesen Drumset. Wir sehen, mal wieder ein paar Poster. Also dann ist wieder Schnitt zurück und dann sehen wir Poster von Megadeth, Countdown to Extinction, Celtic Frost, Maiden, Aces High. Und Kevin soll Heavy spielen. Also dieser Einschub mit der Marschkapelle war nur so ein, ja, wie heißt sowas? Also so einmal so rübergeblendet, ne, wo man ihn halt sieht kurz und dann ist wieder zurückgeblendet. Und Kevin soll auf jeden Fall Heavy spielen und kommt dann auf die Idee, dass sie einen Bassisten brauchen. Und jetzt kommt erst der Vorspann. So. Dann sind wir wieder auf dem Rasen bei der Marschkapelle. Und jetzt sehen wir, wie die dritte Hauptperson, nämlich Emily, komplett ausrastet.
Damit haben wir auch unsere drei Protagonisten einmal.
Genau, gehabt, das sind, ne? Die drei Protagonisten, Hunter, Kevin und Emily. Und Emily rastet komplett aus, als sie vom Lehrer irgendwie so ein bisschen zurechtgewiesen wird. Also sie spielt auch echt scheiße, muss man sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ganz zu Unrecht, denn die hat irgendwie was komplett anderes gespielt als
alle anderen. Spielt irgendwie einfach nicht den Song.
Das war auch der berechtigte Einwand des Musiklehrers.
Ja. Genau, der sagt halt so, wir hatten doch drüber geredet, so sinngemäß. Die flippt dann völlig aus und beleidigt irgendwie die ganze Marschband da und den Lehrer und alles und wirft ihre Klarinette halt weg, ne? Und Kevin sagt dann so, also zu sich selber so, dass er die halt irgendwie Metal findet, ne? Ja, dann wird so ein bisschen Voice-Over von Kevin erklärt, dass Hunter sein bester Freund ist und dass er seit der siebten Klasse Metal ist. Also Hunter seit der siebten Klasse Metal ist, seitdem seine Mutter abgehauen ist. Und dann sehen wir Hunter auch, der steht an seinem Spind und ist und unterhält sich nett mit Robbie. Das ist so, der taucht immer mal wieder auf. Das ist der Charakter und der Schauspieler, die haben.
Bitte? Der Trisomie?
Ja, der hat Trisomie, genau. Mhm. Und der heißt, ich habe es mir weiter hinten aufgeschrieben, Christopher Lopez heißt er. Ja. Also der Schauspieler hat das auch wirklich. Also das ist jetzt nicht irgendwie reingefaked oder so. Und der, ja. Mhm. Und während er da so steht. Und Kevin auf ihn zuläuft, also auf Hunter, kommt von hinten der Antagonist, das ist nämlich Rocky Skip Hoffman und rempelt Kevin erstmal um.
Der Schulbully, ne?
Ja, genau. Das ist auch wirklich, ich will jetzt noch nicht so sehr ins Fazit rein, aber der ist auch wirklich der Einzige, der tatsächlich sowas wie negative Züge an sich hat in dem Film, finde ich. Also jedenfalls so deutlich negative Züge. Muss man mal drauf achten, die alle anderen Charaktere sind keine echten Antagonisten. Mhm. So, nee, ne? Also es gibt eigentlich keine Antagonisten außer denen. Und naja, der rempelt den auf jeden Fall um und geht dann zu dem Sänger von Mollycoddle, das wird gleich noch wichtig, und der lädt ihn zu einer Party bei sich zu Hause ein und sagt, ja, kannst alle einladen, wird super, so, ne? Und dann sehen wir auch, dann sitzen unsere Protagonisten in der Cafeteria und Kevin sieht, wie Emily sitzt alleine an einem anderen Tisch und wird von den anderen Mädchen so ein bisschen ignoriert. Und da ist auch Kendall dabei, die später noch wichtig wird oder gleich wichtig wird. Und die gehen so ein bisschen an ihr vorbei. Aber auch da habe ich nicht so den Eindruck, dass das jetzt irgendwie so die Schulbitches sind, die irgendwie schlecht behandeln, sondern das ist ja eigentlich irgendwie mehr so, die guckt halt grimmig und irgendwie weiß wahrscheinlich jeder, dass die komplett ausgeflippt ist irgendwie.
So, ja, ne? So typische Einzelgängerin halt, ne?
Ja. Naja, auf jeden Fall, Hunter und Kevin essen und Kevin wird dann gefragt von Hunter, ob er sich denn jetzt die Double Bass endlich gekauft hätte. Nein, meine Mama hat keine $1,000. Ob er sich denn wenigstens das Double Bass Pedal gekauft hätte? Nein, sie hat auch keine $150. Ja, und dann sind wir auch schon auf der Party von Clay Moss. Das ist der Sänger von der Konkurrenzband Mollycoddle.
Die allerdings und, keine richtige Metal-Band ist, sondern mehr sowas im Alternative-Bereich, würde ich sagen.
Oder ja, was machen die? Das habe ich mich auch gefragt. Was ist da?
Das ist so Indie-Rock, irgendwie sowas. Ne?
Ja, tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also, keine Ahnung, wer da die Musik geschrieben hat, aber ja, die machen ihre Sache auf jeden Fall ganz gut. Die spielen da auch auf der Party. Hm. Ich habe einen Schluck Bier genommen, jetzt muss ich mich erstmal räuspern. Und auf jeden Fall, der ist der Sänger und Gitarrist von Mollycoddle, der Gastgeber, der Clay Moss. Und Kevin sagt, er möchte so gerne normal sein. Ne? Also der ist gar nicht so dem Metal hinterher. Also,
nee, man hat, glaube ich, am Anfang hatte man ja schon direkt den Eindruck, das macht er halt für seinen Freund Hunter, ne, den er halt schon so lange kennt.
Er ist ein Mitläufer, ne? Mhm. Also ganz klar, also der ist, steht voll nicht auf Metal, so bis hierhin, ne? Der läuft halt einfach mit. So, macht es, ja, wie du schon sagst, macht es halt für Hunter, ne? Und Hunter träumt aber von Weltruhm, ne? Die unterhalten sich dann auch und von wegen, ja, und irgendwann, werden alle uns total geil finden und wir hängen aber dann mit Maiden ab. So. Typische Träumereien, ne? Ja, Kevin trinkt auf jeden Fall Bier und findet die Musik okay. Ne, er sagt ihm dann auch so, ja, Musik ist doch ganz cool so, ne, und trinkt dann halt ein bisschen Bier. Kevin sagt dann aber, ich bringe dich jetzt nach Hause und sagt, ja, aber erst gehe ich noch pinkeln. Mhm. Und auf dem Weg Kendler. Zum Klo trifft Kevin dann Kendall und ist halt betrunken genug, die doch recht hübsche Kendall einfach anzulabern. So,
ne? Sagen, und wir quatscht die voll. Wir kennen den Moment nicht, ne? Da entstehen meistens die besten Geschichten.
Ja, man muss dazu sagen, also der Kevin, der ist optisch ja so ein bisschen so nerdy, ne? Also der ist so dieses Klischee von so einem Nerd irgendwie, so rein optisch, ne? Ja. Den könntest du auch gut irgendwie in den Computerclub an der Highschool setzen, so, da wird der nicht auffallen, ne? Irgendwie so mittellange Haare, Brille, klein, bisschen schmächtig, so, ne? Also
so, ja, so Harry Potter Style. Ne?
Ja, genau, so ein bisschen Harry Potter mäßig sieht er aus, genau. Auf jeden Fall redet Kevin dann mit Kendall und ist total überrascht von sich selber, dass das geht. Und sagt dann auch irgendwie so, ja, Bier ist cool zu sich selbst.
Mhm. Ja, erstmal hat er sie nur angestarrt, ne, bevor dann irgendwie das Gespräch entstand. Genau. Ne?
Ja, und das finde ich auch eigentlich ganz geschickt gemacht, weil der starrt die so an auf dem Weg zum Klo und die so, was glotzt du, ne? Und dann kommen sie aber irgendwie ganz nett ins Gespräch und stellt dann fest, dass sie eigentlich auch die totale Komplexe hat und irgendwie ihre Bekannte da, dass alle die viel hotter finden als sie und naja, auf jeden Fall reden sie dann irgendwie ganz nett und ja, währenddessen wird Hunter von Skip und seinen Kumpels verdroschen oder ja, irgendwie so ein bisschen rumgeschubst erstmal nur, ne? Und auf jeden Fall bei der ganzen Aktion wird Hunter dann in das Keyboard von Mollycoddle geschmissen. Das geht zu Bruch. Und ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich keinen richtigen Antagonisten, weil wir, glaube ich, auch, ja, bis auf Skip, der jetzt so sehr offensichtlich so der Bösewicht ist, ne? Aber irgendwie, finde ich, übernimmt Hunter auch in weiten Teilen, ehrlich gesagt, die Rolle des Antagonisten, weil der
zieht den Clay jetzt völlig an. Ja, er ist halt nicht durchgehend sympathisch, ne?
Ja gut, der hat halt so seine Issues, so, ne? Auf jeden Fall zickt er den Clay erstmal voll an, so von wegen, eure Musik ist scheiße und so, ne? Und ja, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil der, obwohl er gerade in das Keyboard reingekracht ist, der Clay macht den nicht eine Sekunde dafür verantwortlich, ne? Der zeigt sofort auf den Skip und sagt, was soll das? So, ne? Also der weiß sofort, was da los ist, so, ne? Und Hunter beleidigt dann erstmal die Band von Clay, so, ihr seid scheiße und so, ne?
Ja.
Und selbst da sagt der Clay dann, ja, schade, dass du das so siehst, aber dann, ja, wir sehen uns dann auf dem Battle of the Bands, ne?
Ich muss ja sagen, also, der Clay wirkt auch gerade in der Szene so übertrieben nett, ne?
Ja, der wirkt viel zu nett und da habe ich nachher, habe ich da auch noch was zu, wo man so ein bisschen sagen könnte, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Also vielleicht war der auch mal anders angelegt oder so, aber er wirkt wirklich echt krass übertrieben nett, definitiv. Bisschen, also wie gesagt, er erkennt sofort, dass der das Skip der Schuldige ist, ne, dass das Keyboard kaputt ist und ja, und selbst auf die Beleidigung hin, so, ne, deine Band ist scheiße und ich habe eine eigene, eine ernstzunehmende, sagt er dann zu Hunter, ja, dann sehen wir uns auf dem Battle of the Bands und ja, Hunter sagt, ja, gibt's doch nicht mehr, seit irgendjemand da irgendwie seine Eier rausgeholt hat auf der Bühne. Keine Ahnung. Das bleibt Gott sei Dank irgendwie so ein bisschen der Fantasie überlassen, was da mal passiert sein muss.
Wir haben die Kassierer aber, ja gespielt.
Ja, genau. Auf jeden Fall gibt's das wohl wieder nach Jahren jetzt und ja, hier dann bekotzt sich Kevin noch und die beiden fahren nach Hause und Hunter hat auf der Party ein Shirt der Misfits an, wenn ich mich nicht grob verguckt habe. Man sieht's nicht so gut, weil er da irgendwie eine Jacke drüber hat oder so.
Ja, ich weiß es nicht mehr, ne?
Auf jeden Fall, dann kommt auch wieder, nächste Szene, auch wieder kein Antagonist. Hunter stürmt bei der Rektorin rein, die sich gerade irgendwie mit so ein paar Jungs da irgendwie unterhält und verlangt, auftreten zu dürfen und irgendwie pocht auf seine verfassungsmäßigen Rechte. Und die sagt, ja klar, natürlich dürft ihr auftreten, so, ne? Warum solltet ihr auch nicht, ne? Also benehmt euch, macht keinen Scheiß auf der Bühne, dürft ihr auftreten, ne?
Er tat so ein bisschen so, als ob denen der Auftritt untersagt würde, ne?
Ja, genau. Also gut, ich meine, er hat es halt offensichtlich nie mitgekriegt, ne? Dass da ist, ne? Und die Aufführung soll angemessen sein, ist alles, was sie halt sagt, ne?
Ja, aber. Hatten wir eigentlich schon erwähnt zu dem Zeitpunkt, wie die Band heißt von den beiden? Hatten wir das schon gesagt?
Ich bin mir nicht sicher, ob man es überhaupt schon weiß, ehrlich gesagt. Also die heißt hier noch Skullfucker, die Band. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann sein, dass man es am Anfang direkt sieht irgendwie, aber bin ich mir gerade nicht sicher.
Ich meine doch relativ direkt am Anfang, wenn du genau hinguckst, stand das doch, glaube ich, auf dem Drumkit auch drauf.
Ja,
würde ich mein Land jetzt noch nicht für ins Feuer legen.
Ja, kann gut sein. Spielt auch nicht so eine Riesenrolle, aber ja, auf jeden Fall will der dann halt auftreten und sagt, ja klar, darfst du, ich melde dich an, so, ne? Und Hunter trägt ein Maiden-Shirt bei dieser Unterhaltung und zwar ein Shirt von The Trooper. Tatsächlich, ja.
In so einem Schwarz-Weiß brennt, ne? Glaube ich, kein buntes.
Bitte?
So ein Schwarz-Weiß-Print
ist das. Oh ja, sagst du. Ja, das, ja, ich glaube schon. Ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja, müsste eigentlich, ja. Das war so ein Weiß-auf-Schwarz-Ding irgendwie, ne?
Hm. Ja, ich weiß das noch, weil ich mir gedacht habe, boah, sieht geil aus. Das brauche ich auch.
Ja. Auf jeden Fall die beiden Jungs, also unsere beiden Hauptjungs hier, die reden halt darüber, dass sie sich jetzt einen Bassisten suchen wollen und ja, Hunter zeigt Kevin das Jahrbuch, ein altes Jahrbuch, wo Troy Nix drin zu sehen ist von Kiloton. Und das ist auch so geil, das finde ich so witzig, weil das muss ja irgendwie so 10, 20 Jahre vorher gewesen sein. Ne? Also so tendenziell, nee, man weiß es sogar, 96 haben die den Battle of the Bands gewonnen, 96. Und sagt der Hunter zu Kevin, niemand auf der Schule mochte Metal so wie jetzt.
Das passt auch zum Jahr, ne?
Ja, aber so, hallo. Genau, und Kiloton waren bis 1997 die größte Band ohne Vertrag, sagt er noch, und haben sich dann aber getrennt und dann guckt er Kevin an und sagt, es war Alkohol im Spiel.
Ne? Der sich jetzt einmal nicht sehr unterschwellig. Ja.
Ja. Und sagt dann aber auch, ja, wir sind besser, ne? Und ja, beim Rausgehen grüßt Robbie mit Heil Satan und Hunter gibt ihm die Pommesgabel und ist auch hier wieder sehr nett tatsächlich zu dem, ne? Also auch da wieder, weißt du, ich meine, er kann sie 2022 nicht mehr machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den 80ern irgendwie so ein Robbie da eine ganz andere, viel dramatischere Rolle gekriegt hätte in so einem Film.
Ja, wäre vorstellbar.
Und Also man kann wirklich viel über den Film sagen, aber ich finde die allermeisten Charaktere tatsächlich relativ, die sind nicht so schwarz oder weiß. Also die meisten haben wirklich Graustufen, außer Skip halt, ne? Und auf der anderen Seite dann eben Clay, der halt so sehr gut ist irgendwie, ne? Naja. Unsere beiden Jungs, nenne ich sie mal, weil ich will nicht von Hauptcharakteren reden, das stimmt nämlich schlicht nicht, da fehlt einfach Emily für. Ja, die kaufen sich jetzt auf jeden Fall ein Drumkit für Kevin mit der Kreditkarte von Hunters Vater.
Also, man muss aber sagen, der Vater ist wohl relativ gut betucht.
Ja, genau, der Vater ist irgendwie Schönheitschirurg oder so, kommt auch noch vorne her. Mhm. Auf jeden Fall der Hunter mit seinem mit der Kreditkarte von seinem Vater im Auto und sagt so, wir gehen jetzt Drumkit kaufen. Und ja, dann fahren die dahin zu The Trooper. Dann hören wir auch den Song von Maiden. Mhm. Und ja, Kevin sitzt dann in der nächsten Szene in seinem Kinderzimmer, wo das Drumkit einfach überhaupt nicht reinpasst und leiht sich dann von seiner Mutter das Auto, um damit dann in die Schule umzuziehen. Er muss dann noch seinen kleinen Bruder zum Schwimmen bringen unterwegs. Und der kleine Bruder ist so ein bisschen nervig, spielt aber auch keine Rolle irgendwie. So. Mhm. So, jetzt laber ich hier die ganze Zeit, ich muss mal einen Schluck Bier nehmen, Mathis. Ich gar nicht zu Wort kommen.
Ich kann auch gar nicht so viel zu sagen, weil du hast, glaube ich, den Ablauf etwas besser vor Augen, weil du dir auch die Notizen dazu gemacht hast. Also ich kann mich an jede Szene erinnern, wenn du was dazu erzählst, ne, aber so wie jetzt genau der ganze Ablauf war, das kriege ich in dem Detail gerade, wie du den hier gerade präsent hast, leider nicht hin.
Ja gut, also ohne die Stichpunkte wäre ich natürlich jetzt auch verloren hier, ne? Ganz klar, ne? Naja, auf jeden Fall sitzt Kevin dann in irgendeinem Raum in der Schule und übt da Machinery of Torment und hört dann aber nebenan Emily Cello üben. Also er weiß noch nicht, dass Emily ist, aber geht dann halt rüber und sieht, dass es Emily ist, die Cello spielt, geht dann rein, unterhält sich mit ihr so ein bisschen so von wegen, ja, Klarinette ist wohl nicht so deins, nee, finde ich kacke und eigentlich will ich das hier machen, Cello spielen. Und dann gibt Kevin der Emily die Noten von Machinery und die spielt direkt den Anfang fehlerfrei runter, so, ne?
Ja, also der Cello beherrscht es also, auf jeden Fall.
Ja, man muss auch dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann am Anfang, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, also der Kevin kriegt von Hunter die Noten, ne? Von Machinery, also tatsächlich die Noten. So. Mhm. Ja, aber ansonsten kennt Emily sich nicht wirklich mit Metal aus. Sie erzählt dann noch irgendwas von Rock of Ages. Nee, eher so Post-Death-Doom-Metal. Mhm. Sagt Kevin dann, nee, das kenne ich nicht. Und ja. Ja, dann sind wir wieder zurück im Proberaum. Hunter und Kevin spielen zusammen. Nee, Blödsinn.
Ich glaube, der Begriff des Post-Death-Metal fiel doch das erste Mal im Büro von der Lehrerin. Ja, wir sind eine
Post-Death-Metal. Von der Rektorin, ja.
Von der Rektorin,
ja. Ja, genau. Ja,
der irgendwie Post-Death-Metal. Sehr wichtig.
Ja, der ist auch nicht Post-Death-Metal, meiner Meinung nach. Aber, naja, egal. Wir hören ja auch eigentlich nur den einen Song von denen, ne? Also keine Ahnung, also viel mehr scheinen sie auch nicht zu haben. Nee. Wir sind auf jeden Fall nicht zurück im Proberaum, wie ich gerade angedeutet habe, sondern wir hören Hail to the King von Avenged Sevenfold und sehen eine Nahaufnahme von einem von einem Dungeons and Dragons Tabletop-Spiel und ja, die Jungs spielen auf jeden Fall mit irgendwelchen Kollegen aus der Schule Dungeons and Dragons.
Ja, mit potenziellen Kandidaten oder zumindest einer von einem potenzieller Kandidat für die Rolle des Bassisten
für den Bass. In der Band. Ja. Genau. Und hast du dir den Charakternamen von Hunter gemerkt?
Ja, das war mein Steam von Gorgoroth, genau.
Ja.
Muss man das erklären? Ich weiß nicht, erklären wir es mal.
Nein.
Ne?
Ja, irgendwie Malmsteen und.
Ja, die Band Gorgoroth halt, ne?
Ja, die. Was so überhaupt nicht passt irgendwie, ne? Aber.
Nee. Aber es spiegelt ja auch so ein bisschen den bunten Musikgeschmack von Hunter wieder, ne? Wenn du gerade mal so auf die Poster zu sprechen kommst vom Anfang, ne? Da hast du ja so ziemlich alles beigefunden. Ne? Also so ein ziemlich, wie gesagt, ein kruder Stilmix, aber der war jetzt auch vor keinem Genre fies gewesen, ne?
Nee, absolut nicht. Und er sitzt da auch mit einem British Steel Shirt von Priest am Tisch. Und ja, auf jeden Fall legt Hunter sich mit seinem Vater an. Der kippt sich da immer mehr Wodka ein, der Vater irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, der steht da so neben und hört sich den ganzen Mist an. Und auf jeden Fall wird Hunter immer aggressiver dem potenziellen Bassisten gegenüber. ja, wegen seinem Vater wohl, laut Kevins Off-Stimme. Und ja, und dann fragt der Vater schon irgendwie so, hast du meine Amex gesehen, also meine American Express? Und ja, wir waren ja kurz vorher im Musikgeschäft und haben ein Drumkit gekauft für einen Betrag, den ich später noch nennen werde. Ja, dann sitzen die beiden im Auto. Also der Bassist haut dann ab und sagt dann noch irgendwie so, ja, Kevin, wir sehen uns in der Schule. Also der hat schon genau verstanden, dass Hunter hier der Idiot ist. Also der Hunter legt sich dann irgendwie voll mit dem an und
Naja, irgendwie im Verlauf des Spiels hat ihm irgendwas nicht gepasst. Ja. Ne, und dann war er von seinem Vater noch irgendwie provoziert und dann hat er irgendwie den Charakter mit ein paar Würfeln niedergestreckt.
Ja. Ja, auch irgendwie so ein bisschen idiotisch, also irgendwie auch nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Dann sagt Kevin halt so, ah, wir wollten ihn doch als Bassisten und so. Ja, so jemandem kann man nicht vertrauen, sagt Hunter dann. So ein bisschen seltsam alles irgendwie. Naja, auf jeden Fall sitzen die beiden wieder im Auto. Ja, Kevin schlägt Hunter mal wieder vor, ich glaube das erste Mal tatsächlich, Emily aufzunehmen. Und Hunter ist dagegen, weil Mädchen und Cello kein Metal sind, nach seiner Aussage. Mhm. Und wir hören Painkiller von Priest. Also jetzt ist Priest-Phase hier in dem Film. Und dann sehen die beiden Skip, also den Antagonisten, wie er über die Straße geht. Und er sagt dann irgendwie, hier, fahr mal rechts ran und so. Oder er fährt dann rechts ran und sagt, Kevin, geh auf den Fahrersitz. Geht dann hin, schnipst ihm irgendwie so seltsam gegen das Kinn, dem Skip, und rennt dann zurück.
Er nennt es später einen Kinnhaken, aber
ja, das ist eigentlich nur so ein Schnipsen, so mit dem Mittelfinger, ja, genau. Oder so, keine Ahnung. Und er zeigt ihm auch nur Mittelfinger und ne, beleidigt ihn so ein bisschen, aber haut dann ab. Und dann gibt es eine schöne Verfolgungsjagd, weil Skip und sein Kumpel rasen den beiden dann hinterher durch die ganze Stadt. Und ja, die beiden entkommen dann zu Painkiller durch eine enge Gasse. Und Skip ist so idiotisch. Und obwohl er dann eigentlich davor steht und genau weiß, dass er nicht durchpasst, tritt er dann nochmal aufs Gaspedal und krischt dann gegen die Wand. So
irgendwie so einen großen Pickup oder was der fährt, ne?
Ja, genau, der hat irgendwie so ein, keine Ahnung, ja, so ein Riesendingen halt, ja. Passt auf jeden Fall nicht durch. Wir haben noch gar nichts gesagt zum Auto von Hunter. Das ist irgendwie so ein ich weiß nicht, so ein Camaro oder sowas.
Ja,
ist
auf jeden Fall so ein älterer auch, ne?
Ja, so ein älterer, aber so eine richtige Rockerkarre, ne? So ja. Matt schwarz und ne, schon ein geiles Ding, muss man schon sagen. So, und dann gibt's eine Probe mit Hunter und Kevin, und Hunter hat für Kevin Hausaufgaben vorbereitet. Und zwar eine Liste mit Songs. Und währenddessen läuft For Whom the Bell Tolls von Metallica. So, und jetzt die, welche Songs soll Kevin denn lernen, lieber Mathis?
Ja, ich habe da nicht mehr so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall Black Sabbath einiges. Aber ich glaube, Songs listet er gar nicht verbal auf, ne? Sondern er sagt ihnen, hier ist irgendwie Black Sabbath, Judas Priest und was da nicht alles bei war.
Ja, also alles, was so rein und nach sagt er relativ viel. Aber ich bin auch hier natürlich wieder Frame by Frame durchgegangen und jetzt kommt die Liste. Pass auf.
Also auf jeden Fall
War Pigs von Black Sabbath, Ace of Spades, genau. Motorhead, The Trooper, Iron Maiden, Live bitte, Aces High, Iron Maiden, Exeter, Judas Priest, Unchained, Van Halen, For Whom the Bell Tolls, Metallica, den wir gerade hören in dem Moment, Holy Diver, Dio, Mr. Brownstone, Guns N' Roses, Holy Wars, Megadeth, War Ensemble, Slayer, Caught in a Mosh, Anthrax, I'm Broken, Pantera, hören wir übrigens später auch noch, Ratta Mahatta von Sepultura, falsch geschrieben, by the way, mit 2 T am Anfang, da gehört nur eins hin. Killing in the Name of, auch falsch, heißt nur Killing in the Name von Rage Against the Machine. I am Black Wizards, auch falsch, heißt nämlich Emperor. I am the Black Wizards von Emperor. Psychosocial von Slipknot, Schism von Tool, New Millennium Cyanide Christ von Meshuggah, The Leper Affinity von Opeth, Blood and Thunder von Mastodon, habe ich mir übrigens mal angehört, mega geiler Song, kannte ich nicht. Hören wir aber auch im Film nochmal irgendwo gegen Ende. Laid to Rest von Lamb of God, Hail to the King von Avenged Sevenfold, haben wir schon gehört. Jetzt französisch, Le Fond Sauvage von Gojira und Mjot von Quellatak. Da steht idiotischerweise in der Wikipedia, dass das der Song Mjot von Mjot ist.
Ja, das hatte ich auch gesehen, aber der führt dann auf den Bullshit. Artikel zu Quellatak. Zu Quellatak,
ne? Zeigt auf Quellatak, genau. Ja, und auf der Liste steht halt auch eindeutig Quellatak. So, zugegeben so ein bisschen im Halbdunkeln, aber kann man noch deutlich erkennen. Ja, da wollte ich noch mal kurz abnörden. jetzt, ich habe dir das jetzt alles einigermaßen schnell vorgelesen. Mhm. Kennst du das alles?
Also ist das zu ganz großen Teilen, zu ganz, ganz großen Teilen. Ich muss sagen, gerade wo du weiter nach hinten kamst, muss ich sagen, habe ich alles nicht so im Ohr. Ne, die L'Enfant Sauvage, die hatte ich mal gehört auf jeden Fall von Gojira. Ja. Aber ich muss auch sagen, bei so Bands wie Lamb of God bin ich nicht ganz so drin, vielleicht auch schon mal so ein bisschen durchgehört. Aber gerade was du so am Anfang bis zur Mitte gesagt hattest, ne, da so fast jeden einzelnen Song von.
Ne? Ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass ich so, also bei 80% gehe ich da total mit, dass das metallische Grundbildung ist. Man kann sich jetzt tatsächlich so irgendwie bei so Sachen wie Emperor so ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt so wichtig ist, aber ja, würde ich ja auch noch mitgehen.
Also wenn du so ein schönes Potpourri machen willst aus sämtlichen Stilen, dann gehört natürlich auch eine Black Metal Band dazu, ob die jetzt hätte Emperor mit dem Song sein müssen, lasse ich mal jetzt dahingestellt. Ja. Da können wir bestimmt aber auch noch mal drauf zu sprechen irgendwann.
Da können wir in der Black Metal-Folge drüber reden, ja.
Ja, genau, genau. Aber so, warum nicht? Wenn du einen Black Metal-Song drin haben willst, dann kann man da mitgehen, ja. Schon geil.
Ja, dann Meshuggah, muss ich sagen, ich weiß, dass viele Leute die mögen. Da kannte ich nichts von. Also da habe ich noch nie bewusst einen Song von gehört.
Ich habe Probleme, mir Meshuggah-Songs zu merken. Also ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen, ich will denen damit nicht Unrecht tun und ich kenne wahrscheinlich auch zu wenig, aber so ein bisschen das, was man immer so sagt, wenn du sagst, Musiker machen Musik für Musiker irgendwie. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das so null eingängig wäre, aber die sind schon ziemlich kompliziert teilweise, die Stücke. Ne? Und wenn du da nicht eine Platte glaube ich, ein paar Mal durchhörst, ne, dann hast du einen Song mal gehört, das vielleicht ist auch ganz cool, aber ob du den dann so noch groß in Erinnerung behältst oder wiedererkennst, weiß ich nicht so. Aber ich kenne auch zu wenig, ich will denen jetzt auch nichts Falsches unterstellen, aber ich habe die jetzt ziemlich technisch so im Hinterkopf.
Ja, dann ja, so Sachen wie Opeth, keine Ahnung. Mastodon ist, glaube ich, in den USA ein sehr viel größeres Ding als hier. Tatsächlich, Fun Fact, dieses gehypte soziale Netzwerk, wo wir auch vertreten sind, wo ihr gerne mit uns interagieren dürft, ist tatsächlich nach der Band benannt. Also ist nicht Zufall, hat nichts irgendwie mit diesem komischen Tier zu tun, was angeblich trötet. Also ist wirklich nach der Band benannt, nach der Metalband, die hier mit Blood and Thunder vertreten sind. Einzige Band, die doppelt drauf ist, wird dich freuen, ist Iron Maiden. Finde ich, wird denen einigermaßen gerecht, wobei man sagen muss, Black Sabbath hätte man auch mehrfach drauf haben können. Und, ja, wobei, so von Songs her, ja, Paranoid hätte man noch draufnehmen können, ne? Judas Priest vielleicht noch mit ein bisschen mehr als nur Exeter.
Ja, das kann natürlich keine abschließende Liste sein, ne? Aber ist halt relativ schön bunt.
Ja, ja, ja. Genau, auf jeden Fall, die kriegt er dann als Hausaufgaben. Das ist übrigens auch die Liste, die könnt ihr auf Deezer, ist verlinkt. Also ihr müsst natürlich einen Deezer-Account haben, um die wirklich zu hören, aber ihr könnt sie auf jeden Fall nochmal nachlesen auf Deezer. Das könnt ihr auch ohne Account machen. Link ist in den Shownotes.
Aber mal eine blöde Frage, wo wir uns gerade so über diese Liste unterhalten. Ne? Wie realistisch ist das denn, dass du als absoluter Anfänger an einem Instrument, sag ich mal, solche Songs relativ schnell drauf bekommst? Ich kann mich nämlich noch an eure Bandanfänge erinnern, ne, wie ihr auch versucht habt, ein paar Covers zu spielen von gar nicht mal so allzu komplizierten Stücken. Und auch das war alles nicht so einfach. Und wenn du dann da Sachen so wie Meshuggah drin hast oder Mastodon, das ist schon ein bisschen sportlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, und auch so Opeth und ganz ehrlich, Tool covern, also ist ja Blödsinn. Also ist ja
schon so Königsklasse, ne?
Ich meine, machen sie aber auch nicht, ne? Also wir sehen ja dann auch gleich, dass halt Warpicks herhalten muss, ne? So zum Üben. Ja. Und das ist schon deutlich realistischer, so gerade an den Drums, weil so viel passiert da nicht, ne? So. Mhm. Also, ja, ist jetzt auch nicht nix, aber es ist jetzt halt eben auch nicht, keine Ahnung, hier Slayer oder so, wo halt nur durchprügeln muss. Ne? Mhm. Ja, wir sehen noch ein paar Plakate, nämlich von Tool, von Dio, von Emperor, von Mastodon und Lamb of God, Twisted Sister und eine Band, mein Gott, Goblin Cock.
Ah, kenne ich.
Alter Schwede. Ja, das war mir klar, dass du die wieder kennst, weil als ich das Plakat gesehen habe, dann ist ja irgendwie so ein komisches Viech, was auf so einem Thron sitzt und unten hängt so ein riesiger Schwengel ihm aus Goblin der Buchse
halt.
Raus
irgendwie, ist, ne? Ja, ja. Nicht so ein
Riesen, das sieht man ja später noch mal ein bisschen deutlicher, auch das Poster. Auf jeden Fall.
Also mir ist auch dieses Bild geläufiger als die Musik, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte es mal gesehen, hatte
es
mal irgendwann reingehört.
Es ist totaler Doom-Metal. Ja. Es ist totaler Doom-Metal.
Ich kannte jetzt den Namen auf jeden Fall, ich habe das Bild vor Augen. Ne? Also.
Ja, ich habe auch mal grob reingehört, das sind so völlig wirsche Typen irgendwie, also die sind komplett durch. Also ich habe jetzt nur ein so ein YouTube-Video von irgendeinem Song, der auch in irgendeinem Artikel über die stand, da habe ich mal reingehört. Und wie gesagt, komplett Doom Metal, so ein richtig so ein Kifferzeug, ne?
Und Stoner.
Ja, yeah. Und die haben irgendwie so komische Kapuzen-Dinger, irgendwie völlig wahnsinnig, irgendwie so komplett abgefahren. Ja, naja, es scheint irgendwie aber wohl auch in den USA ein bisschen ein größeres Ding zu sein als hier. Also ich habe davon noch nie gehört. So, aber witzig, wenn du davon schon mal gehört hattest. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr abgedreht. Ja. Ja, Hunter hat auf jeden Fall Plex gemacht. Die bringen nämlich Glück nach eigener Aussage. Und hier mal ein ganz kleiner Exkurs, ne? Der hat diese Plex selber gemacht, da steht dann auch Skullfucker drauf und so, ne? Und der kriegt ja auch später, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, hier von Dr. Nix kriegt er ja dann auch von Kiloton, ne? Kriegt er dann ein anderes Plex, ne? So ein etwas härteres, ne? Und so, ja, damit kannst du ordentlich spielen, ne? Das ist auch wieder. Das ist so eine Verherrlichung, ne? So, ich meine, wir haben vor 3 Folgen über einen ganzen Film geredet, der sich nur um so einen scheiß Gitarrenpleck dreht, ne? Das ist irgendwie so ein Gitarristending, habe ich so.
Ja, es gibt auch genug Gitarristen, die spielen ohne Pleck, ne?
Ja. Auf jeden Fall, der Nick sagt dem ja nachher so, deine Plecks sind scheiße, so, damit kannst du nicht sauber spielen. Das sieht man aber ehrlich gesagt auch schon sofort, wenn man die Kackdinger sieht, ne? So schlabbrige Mistdinger da irgendwie.
Deswegen so ein bisschen Plastik geschnitten oder so.
Ja. Auf jeden Fall geben sich Hunter und Kevin dann ein Pommesgabel-Handshake. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht, so, ne? Also einfach so die Pommesgabel und dann so aufeinander und irgendwie ein bisschen seltsam, ja. Und Kevin schreibt die Liste für Emily ab und wirft sie dann unter der Tür zu Emilys Proberaum durch. Und Emily schaut sich dann daraufhin alle möglichen Videos an von den Bands, die auf der Liste stehen, und Kevin übt den Song Warpigs von Black Sabbath, also direkt den ersten oben auf der Liste, ne? Und jetzt sehen wir etwas, das war mir gar nicht so bekannt, bis ich irgendwie eine der letzten Folgen Kack- und Sachgeschichten gehört habe. Wir sehen nämlich eine Trainingsmontage. Kennst du eine Trainingsmontage?
Ich hatte die Folge der Kack- und Sachgeschichten gehört.
Ja, also normalerweise ist das irgendwie sowas wie, der Karatekämpfer lernt halt irgendwie zu kämpfen, so, ne? Und dann siehst du halt irgendwie so einen Zusammenschnitt, wie er irgendwie gegen Bocksäcke tritt und haut und keine Ahnung.
Ja, also die Fertigkeiten erlangt, das hat nie harmoniert, dass das in so aktuellen Marvel-Adaptionen eher so keine Rolle mehr spielt, dass irgendwie die Kräfte und kannst auf einmal auch total gut damit umgehen, ne?
Genau. Auf jeden Fall, das sehen wir jetzt hier für einen Drummer, nämlich für Kevin an der Stelle. Der lernt nämlich jetzt Trommeln und auch da ist es halt zusammengeschnitten, ne? Und jetzt hat nämlich Kevin auch endlich mal ein Metal-Shirt an, nämlich Black Sabbath Volume 4. Und nach ein paar Anläufen traut sich Emily dann auch in den Raum zu Kevin rein. Und eine Sache, die ich noch ganz witzig fand, Kevin schneidet sich die Ärmel ab von seinem Black Sabbath Shirt und das ist auch irgendwie so ein Drummer-Ding, ich glaube, das müssen die machen. Ich glaube, das geht nicht anders. Vielleicht stören die irgendwie beim Spielen oder so, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall spielen Emily und Kevin dann zusammen Warpigs, ne? Also er ist so ein bisschen, ja, sie legt halt vor und er schnallt nicht so richtig, was sie will, und dann spielen sie auf jeden Fall den Song und auch irgendwie ziemlich cool. Und dann harter Schnitt und Hunter wird aus dem Unterricht gelockt. Also Hunter sitzt offensichtlich in der Schule im Unterricht und wird rausgelockt und
ja, ich glaube nicht mal gelockt, ne? Er kriegt eine Ansage, dass wie ist nochmal der Antagonist? Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr parat.
Er ist nicht Skip selber, es ist irgendwie einer von seinen Kollegen da. Auf jeden Fall sagen die irgendwie so, die Direktorin will mit dir reden.
Rocky Hoffman. Bitte? Will dich sprechen. Rocky Hoffman, das ist der richtige Name von Skip. Ich meine schon.
Ja, aber das ist doch. Nee, aber ich meine nicht, dass es der ist, der da in den Raum reinkommt. Ich meine, der lauert draußen mit den anderen, nee, aber ich kann mich auch vertun.
Da kam einer seiner Spießgesellen rein und da wurde irgendwie gesagt dann, dass der Rocky Hoffman dich sprechen will, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Aber
ja. Auf jeden Fall soll Hunter halt rauskommen und dann wird der draußen halt zusammengeschlagen und ihm werden irgendwie Haare abgeschnitten von den Schlägern. Ja. Ne?
Nur ein gutes Stück.
Und, ja. Ach, und da läuft dann schon Blood and Thunder von Mastodon. So, während der da verdroschen wird. Der kommt gar nicht am Ende. Ja, dann sehen wir, wie Hunter in seinem Zimmer steht oder in dem Proberaum oder was immer das sein soll und sich die Haare einseitig abrasiert, so, also sich so einen einseitigen Undercut verpasst und sagt dann, naja, dann sehe ich aus wie Jason Newsted von Metallica. Und die Schläger wurden halt nur für 2 Wochen suspendiert, weil sie irgendwie von ihrem Trainer da irgendwie gedeckt werden oder so. Ja. Und jetzt hier, Hunter hat ein Slayer-Shirt an und zwar das, was du mir mal geschenkt hast tatsächlich.
Ich meine, mit dem Logo quasi.
Ja, ich meine, so viele verschiedene Slayer-Shirts gibt es auch, glaube ich, nicht.
Ja, doch, es gibt schon eine ganze Menge. Ne? Also jetzt nicht diese Schädel-Logo, ja, sondern also, dieser ikonische Adler.
Ja, das ist das mit dem Pentagramm halt. Naja, und ja. Das hattest du mir mal irgendwann geschenkt, weil es dir zu klein war. Oder zu groß. Ich glaube, dir war es zu groß damals.
Irgendwie hat es mir jetzt auf jeden Fall nicht richtig gepasst.
Ja, dir war es zu groß und mir war es zu klein oder so. Du hattest es irgendwie in L gekauft und
ja, ich weiß nicht mehr. Aus, ne?
Haben wir in irgendeiner Folge schon mal drüber geredet? Fällt mir gerade ein. Relativ am Anfang, ja.
Eine der ersten gewesen, ja.
Auf jeden Fall kommen die beiden jetzt auf die Idee, dass die jetzt eine Audition machen, also einen Bass vorspielen und dafür machen sie ein Plakat und da steht dann auch schön drauf, what would Satan do? Und ja, er würde halt zum Bass vorspielen kommen. Aber niemand kommt, die beiden sind schon völlig verzweifelt, liegen auf dem Boden. Und dann kommt irgend so ein Freak und die Szene, die checke ich nicht so ganz. Dann kommt so ein Typ rein, der halt mit denen halt spielen will und der kann halt offensichtlich nicht wirklich spielen. Der reißt immer nur die eine Seite an, ne? Und macht aber da irgendwie den großen Stage-Move-Poser irgendwie.
Ja. Ist das nicht so ein Joke über Bassisten? Immer
Ja. Wahrscheinlich soll das irgendwie darauf, auf diesen ollen Witz irgendwie abzielen, ja. Naja, hier ist noch so metallisch interessant, während dieses etwas misslungenen Auftritts von dem Typen hat Hunter eine Kutte an. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe auf der Vorderseite nur einen Slayer-Patch erkannt.
Sonst ja, ein Slayer-Patch, der hat irgendwie so ein, ja, das war, ist glaube ich keine Band, auf der anderen Seite hat der glaube ich parallel dazu irgendwie so ein Alien drauf oder so, könnte aus irgendeinem Spiel sein, ich weiß es nicht, ne? Ansonsten, ja. Ich habe leider nicht erkannt oder nicht genau hingeschaut, welchen Backpatch hat er denn, ist das ein Dio-Backpatch?
Den habe ich nicht erkannt. Das ist ja. So ein grünes Ding irgendwie, aber was, das sieht so aus wie so ein Death-Metal-Logo, aber...
Das haben die nicht richtig in Szene gesetzt. Man versucht immer irgendwie drauf zu gucken, aber irgendwie ist das Bild immer genau so, dass man es nicht erkennen kann.
Ja, und wie gesagt, ich bin durchgeskippt, ne, so sekundenweise, ne, ich konnte es echt nicht erkennen. Also, keine Ahnung, also, ja. Vielleicht kenne ich die Bento einfach nicht, kann ja durchaus sein.
Vielleicht mal ein Aufruf an die Zuschauer, ne, wenn ihr da mehr wisst oder ihr es erkannt habt beim Schauen, könnt ihr mal posten.
Auf jeden Fall, Kevin hat ein Slayer-Shirt an und Hunter hat ein Meshuggah-Shirt unter seiner Kutte an. So, ich nerv ein bisschen mit den ganzen Shirts und Plakaten, oder? Aber ich fand das irgendwie so spannend, weil die haben echt ständig andere Sachen an. Und also, ich glaube, was dadurch so ein bisschen deutlich wird, die Macher von dem Ding, die haben sich echt mit der Materie auseinandergesetzt. Das ist nicht irgend so eine peinliche Scheiße.
Nee, der war, glaube ich, so ein Herzensprojekt.
Das ist nicht irgendwie, dass man da Blink 182 oder so sieht, ne? Die ganze Zeit. Und voll mit so, ne? Nee.
Ne, es wird schon halt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Liebe zum Detail gemacht. Also da ist jetzt nichts irgendwie, wo du sagen würdest, das passt nicht, ne?
Ja, sonst sind so Hollywood-Dingern dann immer eher irgendwie sowas, so, also wenn Metallica und AC/DC vorkommen, ist es viel so, ne? Mhm. Und nee, da wirklich tatsächlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall auf dem Weg aus der Schule, das ist irgendwie so ein etwas seltsamer Schnitt, ich weiß nicht, ob das nach dieser Audition sein soll, auf jeden Fall laufen Hunter und Kevin dann raus, also offensichtlich haben sie sich auch nicht für den Typen entschieden, der war halt einfach scheiße. Mhm. Und auf jeden Fall, da kriegt man so ein bisschen mit so, dass, also der Clay spricht mit seinem Drummer, da weiß ich den Namen nicht, habe ich mir nicht rausgeschrieben, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, da scheint es wohl irgendwie Probleme zu geben, weil der Drummer halt immer bekifft spielt, so. Ne, also der kifft halt lieber, als dass er irgendwie probt. Und naja, auf jeden Fall, da gibt's wohl irgendwie Probleme, kriegen wir jetzt hier so das erste Mal irgendwie mit. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das erste Mal ist. Ich glaube, als die da irgendwie auf der Party spielen, sagt schon irgendwie Hunter irgendwie sowas wie, der ist total bekifft oder so.
Ja, ich glaube, das wurde schon im Vorfeld so ein bisschen angeteasert. Ja. Ne?
Genau. Und Hunter kommt dann auf die Idee, ohne Bassisten weiterzumachen und gibt dann Kevin irgendwie so eine Black-Metal-Band, wo ich keine Ahnung habe, was das ist, auf die Ohren und sagt, ah, die sind nur zu zweit und hör dir die mal an. Und
ja, das ist ja, irgendwie so ein okay, richtig, ich habe es jetzt auch nicht sofort erkannt. Man mag mich, ja, deswegen, ich hätte gesagt, eine Band, die man kennt, die zu zweit ist, das sind Darkthrone, aber das war nicht Darkthrone, würde ich sagen. Zumindest nicht von dem, was ich so
auf dem Schirm würde ich jetzt auch nicht vermuten.
Aber es ja, gibt also, auch durchaus noch ein paar mehr Black-Metal-Bands, die nur zu zweit sind.
Ja.
Die oft zu Studioprojekte.
Ja. Ja, der Wagen von Hunter wurde demoliert. Also die sehen dann, also während die sich da unterhalten und dann irgendwie die Mucke da hören von dieser obskuren Black-Metal-Band, wer auch immer das war. Wenn ihr das wisst, sagt gerne mal Bescheid. Wahrscheinlich blamieren wir beide uns gerade und es war wirklich Darkthrone oder so. Aber ja, genau, auf jeden Fall, die Karre von Hunter ist demoliert worden, Reifen aufgeschlitzt und irgendwie ein Haufen Scheiße auf der Motorhaube und, ja, Robbie sagt irgendwie, es ist irgendwie doof, so, und naja. Und hier in der Szene erkenne ich tatsächlich das Shirt von Kevin nicht. Der hat offensichtlich irgendeinen, von Kevin, Quatsch. Mhm. Ja, doch, von Kevin, ja. Der hat offensichtlich irgendein Metal-Shirt an, aber ich erkenne es nicht. Ich, keine Ahnung, ist nicht zu erkennen. Und Kevin bringt Emily mit zur Probe. Das ist dann die nächste Szene. Und Hunter hat ein King Diamond Shirt an während der Probe. Ja, also auch da wieder auch nicht irgendeine Band so, ne? Ja. Ja. Dann kommt so eine geile Diskussion irgendwie. Also Hunter sagt dann, nee, will er nicht irgendwie, ne? Also das ist ja, wäre irgendwie nicht so cool, irgendwie Mädchen und Cello. Das wäre so Unmetal irgendwie, ne, in einer Band. Und dann sagt Kevin irgendwie, haben wir was mit Joan Jett? So. Ja, und Kevin verdreht die, Hunter verdreht die Augen sehr. Oder The Runaways? Und dann so, ja, das ist Joan Jett. Ja, dann Lita Ford. Die ist bei The Runaways. Das ist auch Runaways,
ja.
War schon geil. So ja. Geil, die Diskussion. Ja, sieht man die eigentlich, Joan Jett? Ist sie da auf einem der Poster nachher am Ende? Dann, ich konnte da nicht erkennen.
Habe ich nicht drauf geachtet. Mag sein, ich hab's nicht gesehen.
Ich glaube. Ich meine ja, ich bin mir aber voll nicht sicher. Naja, auf jeden Fall die nächste geile Szene, also noch in der Szene sagt Hunter dann ja irgendwie ein Cello spielendes Mädchen statt einem Bassisten ist schwul.
Ja.
Und dann wird und dann halt kommt noch
Grinder.
Der wird doch ja, Grinder dann auch läuft gespielt. Grinder von Priest. Und dann wird auf die Plakate gezoomt. Man sieht irgendwie Axl Rose mit ausgestopfter Unterhose in Hot Pants. Dann sieht man halt Judas Priest, ne, hier dieses ikonische Foto mit dem Motorrad ja. in den Lederklamotten irgendwie, ne, und dann Manowar in Lederleibchen und halt das besagte Goblin-Cock Plakat, so, ne. Und dann sagt Hunter noch irgendwie so, ja, das ist aber alles aus dem Kontext gerissen. Also mindestens aber bei Priest ist es überhaupt nicht aus dem Kontext gerissen, aber ja.
War nicht mit die witzigste Szene im Film.
Ja, die fand ich auch richtig gut. Und, naja, auf jeden Fall verplappert Kevin sich dann und sagt dann so sinngemäß, wenn wir in einer Band namens Skullfucker spielen, sterben wir als Jungfrauen. Und dann so, ja, nö, sind wir ja gar nicht. Und Hunter so, als ob sie es nicht wüsste. Ja, Kevin entschuldigt sich dann telefonisch bei Emily für Hunters blödsinnige Aussagen. Und die beiden verabreden sich dann auf dem Parkplatz, um halt nicht mehr Jungfrauen zu sein. Und das ist auch eine richtig geile Szene, weil die sagt dann ja so, ja, möchtest du es nicht mehr sein? Ja, was denn? Ja, Jungfrau und bring die Dinger mit für dein Ding, ne? Mhm. Und
nachdem die vorher erst mal so ein bisschen aneinander vorbeigeredet hatten bei dem Telefonat.
Ja, ja. Auf jeden Fall sagt er, auf jeden Fall haut er dann so in die Tür zu, damit seine Mutter das nicht mitkriegt. Und dann Schnitt, Mom, ich brauch das Auto. Und so, ja, dein Vater kommt gegen 8 wieder. Mom, ich brauch das Auto.
Alarmstufe rot.
Ja, auf jeden Fall, hast du den Song dann erkannt, zu dem die beiden dann in den Lieferwagen von Emily
gehen? Kann gut sein, ich hab's gerade nicht mehr im Ohr, ich weiß nicht mehr, was die da gespielt haben.
Ist auch nur akustisch und das ist die von Ozzy, von der Blizzard of Oz.
Ah, okay. Ich wahrscheinlich Ozzy erkannt, aber den Song habe ich jetzt auch gerade gar nicht im Ohr.
Wie gesagt, du hörst Ozzy nicht, ne? Das ist nur Gitarre. Und der Song geht auch irgendwie nur 49 Sekunden oder 47 Sekunden oder so auf dem Album und ist komplett akustisch. Wenn ich jetzt nicht gerade wieder Scheiße erzähle, ich habe den gestern Abend habe ich den gehört und ich meine, der war akustisch. Ist, ja, Ist jetzt nichts, was einem sofort einfällt. Aber ist auf jeden Fall Ossi. Ja, zurück aus der Pipi-Pause. Die wir nicht angekündigt haben, aber die war jetzt nötig. Und ja, wir waren bei Die von Ossi, genau, die beiden, die spielen da irgendwie versteckt den Lurch. Und ja, Hunter. Ja, denn ist doch so. Und Hunter übt währenddessen im Mischugar-Shirt. Und Kevin kommt statt um 18.15 Uhr um 20 Uhr zur Probe, weil er was offensichtlich Wichtigeres zu tun hatte. Und ja, auf jeden Fall ist Hunter mega angepisst, so, ne, von wegen, ja, muss Prioritäten setzen, ne, so, und willst du den Rest deines Lebens ein Loser sein, und dreht sich dann um und spielt, und Kevin verschwindet dann einfach, ne. Und ja, ja, dann sieht man, wie er in, ja, wieder in der Schule sitzt und irgendwie ziemlich aggro am Trommeln ist.
Und wobei, fairerweise muss man Hunter zugestehen, er hat ja nicht behauptet, dass es ja nichts gäbe, was jetzt nicht vielleicht wichtiger gewesen wäre als die Probe. Ich glaube, er hat sich primär auch so aufgeregt, weil sein bester Freund halt behauptet hätte, er hätte sich quasi wegen nichts verspätet. Er wollte halt nicht mit der Sprache rausrücken, was da war.
Ja, klar. Und ich meine, ist auch irgendwie eine Unart, ne? Ich meine, der Film ist von 2022, die haben alle Handys, wie wir mehrfach sehen, so, ne? Kann man dann auch mal was sagen? So, sorry, ist mir was dazwischen gekommen, ich komme später. Ne? Also nicht so richtig cool. Auf jeden Fall bekommt Clay dann mit, wie Kevin da am Trommeln ist, und ja, möchte ihn dann gerne für Mollycoddle gewinnen, weil der eigene Drummer im Entzug ist. Und hier muss ich sagen, das zieht sich so ein bisschen durch den Film. Ich finde, das Kiffen wird hier irgendwie hart überdramatisiert. Also, keine Ahnung, die tun irgendwie so, als wäre der hängen, wird der irgendwie an einer Nadel hängen oder so. Mhm, ne? Also ja, vielleicht ist das auch nur eine Metapher oder so, und ja, irgendwie Drogen nicht cool und so, ne? Aber das ist schon wirklich sehr so, von wegen kein Alkohol und Kiffen, kommst du sofort in den Zug und so, ne? Naja. Ja. Aber naja, auf jeden Fall lässt sich Kevin die Songs vorspielen. Er soll nämlich zunächst mal nur auf der Hochzeit von Clays Schwester spielen. Er sagt so, ja, sind alle eure Songs so, also ziemlich simpel, und ja, die hast du doch in 10 Minuten drauf, und er bittet sich dann ein bisschen Bedenkzeit, weil er sagt, er kann halt eigentlich nur in einer Band sein, ne? Mhm. Dann sehen wir Kevin und Emily im Zimmer von, ich glaube, Emily. Ja, offensichtlich ist Emilys Zimmer, weil die Tablettendosen von ihr stehen da, und sagt, sie hätte die abgesetzt, brauche ich nicht mehr, und dann quatschen die da irgendwie so ein bisschen, und naja. Und dann sitzen Hunter und Kevin im Auto. Kevin hat Hunter wohl gesagt, irgendwie, dass er bei Mollycoddle einspringen soll. Und Hunter findet das natürlich irgendwie berechtigterweise irgendwie ein bisschen doof. Und auf dem Rücksitz sitzt dann noch der Bruder wieder, der etwas nervige Typ. Und ja, beschwert sich immer, dass die immer Fuck sagen. Ja, dann kommt die schon angedeutete Referatszene. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, da sieht man erst so das Ende von dem Referat von irgend so einem Mädchen, was irgendwie so ein Pullover gestrickt hat.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas sowas stricken, nähen, Handarbeit. Ja.
Und dann auf jeden Fall, dann kommt Hunter halt rein, hat keine Ahnung, wie er das geschafft hat, irgendwie einen Verstärker offensichtlich in die Klasse gestellt, und kommt dann mit seiner Gitarre rein und erzählt dann irgendwas über die Odyssee, dass Odysseus ja so Metal wäre, und dann springt er aber auch irgendwie zwischen.
Er trägt doch seine Kutte dabei, oder?
Er trägt seine Kutte wieder, genau. Springt dann aber auch irgendwie so ein bisschen seltsam zu Dantes Inferno, irgendwie 8. Kreis der Hölle und 9. Kreis und
Es ist schon etwas poetisch.
Ja, schon, aber irgendwie auch wir, oder? Also, so richtig Sinn macht das irgendwie nicht. Ja, egal, auf jeden Fall fängt er halt an, irgendwie offensichtlich Emily zu beleidigen. Weiß wir noch gar nicht
gesagt haben, Emily
hat offensichtlich irgendwie so ein Aggressionsproblem.
Er macht das ja erstmal sehr durch die Blume, indem er dann irgendwie auf Odysseus zu sprechen kommt und dass seine Frau Penelope ihn irgendwie von den großen Abenteuern was abgehalten hat, ne, und ihn quasi zunächst davon abhielt, der zu werden, der er dann später werden sollte, ne, und hat sie damit dann so ein bisschen aus der Reserve gelockt, indem sie sich natürlich zugegebenermaßen auch sehr provokant schlussendlich vor sie positioniert hat und sie bei dieser Rede quasi angeschaut hat.
Ja, also man muss dazu sagen, im Auto vorher, und ich glaube auch vorher schon, irgendwann vergleicht der Emily halt mit Yoko Ono, ne, und sagt irgendwie so, keine Yokos, ne?
Keine Yokos, genau.
Ja, und Ja, dann irgendwie so von wegen, ja, Mrs. Odysseus, bla bla, keine Ahnung. Wir hatten noch gar nicht so richtig erwähnt, Emily hat offensichtlich irgendwie so eine Störung. Die hat irgendwie so ein Aggressionsproblem oder Depression.
Ja, ich meine, bei der ersten Szene hat man gesehen, wo man sie gesehen, wo man sie sehen konnte, quasi wo sie in den Film eingeführt wurde, als sie da den Lehrer so wie es beschimpft hat. Und sie ist ja, glaube ich, nur deswegen damit auch durchgekommen, weil das ja darauf zurückzuführen war, dass sie ihre Tabletten, die sie wohl dringend braucht, nicht bekommen hat. Also nicht genommen.
Genau. Du hast gerade schon gesagt, er hat seine Kutte an und darunter ein Black Sabbath-Shirt. Ja, Emily dreht auf jeden Fall dann durch, wirft einen Stuhl nach Hunter und ich glaube noch ein Buch irgendwie. Und dann sehen wir, wie Hunter bei der Rektorin sitzt und auch da wieder, die Rektorin, die hat es direkt durchschaut, ne, und sagt irgendwie so, ja, geht gar nicht. Und Hunter denkt dann erst so, sie meint halt Emilys Verhalten. Nee, ich meine natürlich dein Verhalten, und lernt man sowas irgendwie bei deinem Umgang mit bösartigen Vollidioten wie Skip. Also selbst die hat irgendwie geschnallt, dass, also sie sagt wirklich bösartige Vollidioten wie Skip Hoffman. Mhm. Und die ist halt auf jeden Fall, ja, die ist sehr verständig, die Rektorin. Also die ist auch nicht kein Antagonist, so, ne? Die ist halt, die hat das schon geschnallt, was da abgeht, so, ne? Ja. Mhm. Ja, Kevin steigt auf jeden Fall bei Skullfucker aus daraufhin. Also der konfrontiert Hunter dann auf dem Schulflur und zeigt den Mittelfinger und sagt, habe ich keinen Bock drauf auf so einen Scheiß irgendwie. Und Emily sucht die Schuld bei sich und sagt, ja, ich habe mich irgendwie auch blöd verhalten und keine Ahnung. Und ja, und jetzt ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil die beiden sind halt im Zimmer von ihr, Kevin und Emily. Und irgendwie suggeriert der Film jetzt so ein bisschen, dass es irgendwie Clinch zwischen Kevin und Emily gibt. Und das sehe ich irgendwie nicht.
Nee, nicht so ganz.
Also die küssen nicht sich, so er nimmt sie in den Arm und alles. Ja, weil, ja, also irgendwie schnalle ich es nicht. Also als ob da irgendwie was zwischen uns stehen würde, aber
es ist eine etwas unangenehme Situation. Also man, wie du schon sagst, es steht irgendwas im Raum. Gut, ich meine, er hat sich mit seinem besten Freund in dem Moment verkracht. Steht dann aber halt zu ihr. Und aber irgendwie passt das Ganze nicht so ganz. Aber ich weiß, was du meinst. Ne, man könnte jetzt nicht sagen, die hätten da ihren Streit gehabt oder sowas. Ne, sondern
nee, gar nicht. Also der nimmt die auch in den Arm und tröstet die und sagt, du bist perfekt und so und keine Ahnung. Und irgendwie schnalle ich das nicht. Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall, Hunter sitzt im ja, was ist das? Diese typischen amerikanischen Turnhallen mit so einer Tribüne an der Seite, die wahrscheinlich auch
hauptsächlich in Schulfeste stattfinden und sowas.
Ja, ist wahrscheinlich auch mehr so ein Filmding, oder? Also ich war noch nie in den USA, aber kann sein, dass das da so ist, aber
ich auch nicht,
aber
vielleicht haben die sowas so wie wir eine Aula haben und so, dass das bei denen dann oft halt in Turnhallen ist, weil bei denen auch Sport ein wesentlich größeres Ding an Highschools ist.
Ja. Auf jeden Fall, Hunter redet da mit Robbie auch wieder sehr nett und sagt dann so irgendwie, ja, dich behandeln sie auch wie Scheiße und ne, und mich ja auch, und wir wollen halt nicht mehr unsichtbar, nicht mehr wie Scheiße behandelt werden und nicht unsichtbar sein und so.
Hier trägt zugeben, Hunter. In dem Moment hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie dann neuer Kumpel ist es ja nicht, aber dass er mit dem die Band weitermachen möchte. Hatte ich so zuerst, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, so ein bisschen, ja, so das Gefühl.
Ja, wirkt irgendwie so ein bisschen so, ne? Auf jeden Fall, hier hat Hunter ausnahmsweise mal kein Metal-Shirt an, sondern ein Glenwood Lake-Shirt, so, also von der Highschool. Ja, und jetzt kommt eine geile Szene. Jetzt mutiert Hunter nämlich zum Black Metaller und legt sich Corpse Paint auf, und die Musik, die da im Hintergrund läuft, ne? Hast du erkannt?
Ich weiß halt nicht mehr, was da gespielt wurde. Vielleicht habe ich es erkannt,
so
aber.
Richtig krasser Black Metal. So richtig aggro Black Metal. Es ist Seal and Ardour.
Ja, hab ich nicht erkannt.
Mit dem Song Trust No One. Und Seal and Ardour ist ja irgendwie so ein Phänomen, der macht ja irgendwie so ein seltsames, wie soll man sagen, der mischt irgendwie gerne Stile, ne? Und irgendwie halt irgendwie so diese schwarze Sklavenmusik mischt er mit Black Metal irgendwie, ne?
Ja.
So Gospel oder so, keine Ahnung. Also Gospel ist es ja nicht, ja, ne?
Nee, nicht Gospel, aber diese ja, wie du schon sagst, ne, die Musik, die früher so ein bisschen so auf diesen Feldern gesungen wurde, ne, vielleicht auch so ein bisschen der Soul auch herkommt, ne, gepaart dann halt mit Black Metal Riffs.
Ja, auf jeden Fall Seal and Ardour, coole Band, spielen demnächst in Gelsenkirchen im Amphitheater auf irgendeinem seltsamen Festival, und
Wann ist denn demnächst?
Ach, im Juni oder Juli. Ich glaube Juli. Mhm. Ist er im Amphitheater irgendwann.
Ja.
Auf jeden Fall, was ich ganz witzig finde, bei dieser Montage, wie Hunter halt zum Black Metaller mutiert, der knallt sich dann halt irgendwie so Nieten und Lederstuff irgendwie auf die Arme, ne?
Ja, wobei und, man sagen muss, das Corpse Paint, was er sich macht, das finde ich eigentlich gar nicht so Black Metal.
Ja, sieht mehr nach Kiss aus als nach Corpse Paint, ne?
Ja, Kiss irgendwie so, King Diamond auch nicht. Ich weiß nicht, es ist halt nicht so richtig bösartig, ne? Also für das, was er dann versucht zu repräsentieren, das passt das irgendwie mit der Augenpartie nicht. Das finde ich nicht ganz so gelungen, aber gut.
Ja, weil die so, ja. Ich weiß, was du meinst, aber es ist halt auch wieder so eine witzige Szene, weil er malt sich da halt an und dann sieht man so einen Schnitt irgendwie auf sein Tablet oder Handy oder was er da liegen hat. Das ist so ein Schminkvideo. Und in so einem Mädel, was sich halt das Corpse-Fan malt. Also, er malt das halt irgendwie nach einem YouTube-Schmink-Video. Ja, und auf jeden Fall brettert er dann halt los. Wird auf dem Weg nur aufgehalten von seinem Vater irgendwie. Und was soll das alles? Und keine Ahnung. Und ach ja, genau, Hunter sollte irgendwie so einen Brief schreiben nach seinem Ausraster, als er Emily da so provoziert hat. Und den hat der Vater dann wohl irgendwie gekriegt. Dann konfrontiert er den. Aber Hunter verpisst sich dann einfach, fährt zu der Hochzeit. Und dann sieht man das Nummernschild von seiner Karre. Und da steht Power Slave drauf. Mhm. Also PWRSLVE, was ich irgendwie ganz witzig finde. Und Kevin geht auf der Hochzeit währenddessen voll ab, also an den Drums. Und hier ist Kendall auch im Publikum zu sehen. Und da habe ich mal eine Frage, Mathis. Der Clay sagt doch, ich möchte, dass du auf der Hochzeit von meiner Schwester spielst.
Mhm.
Was machen die ganzen Leute von der Schule da? So, also ich meine, wir sehen die Schwester von Clay nie, aber die scheint ja offensichtlich eine Ecke älter zu sein.
Ja, die kann ja offensichtlich keine Mitschülerin sein. Ja, ist eine berechtigte Frage, ne? Das passt da so nicht ganz in die Story rein, glaube ich.
Ja, das passt voll nicht da rein. Also irgendwie, also Kendall hat da nichts zu suchen. Das ist ja auch
kein offenes Konzert, ne? Weil wir sehen ja gleich später in der nächsten Szene, dass Hunter da ja gar nicht reinkommt. Naja, von daher berechtigte Frage, ne?
Genau, also entweder ist die Schwester zufällig mit Kendall, die aber dann offensichtlich einige Jahre jünger sein muss, befreundet, ne?
Mhm.
Weil die ist ja bei denen, ja, weiß ich nicht, ob die in der Klasse ist, aber zumindest da irgendwie noch auf der Highschool. Und deswegen, also irgendwie ein bisschen seltsam. Die Schwester muss ja älter sein, sonst könnte sie ja nicht heiraten. Also ich vermute zumindest, ich weiß nicht, ab wann man heiraten darf in den USA. Ich unterstelle mal, dass die da nicht irgendwie mit 19 geheiratet hat. Aber nee,
vermutlich nicht. Ich denke mal, das ist einfach so nicht ganz konsistent in der Story, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Ja. Aber kann ich drüber wegsehen.
Ja, jetzt muss ich mal gerade kurz mein Notizenheft wechseln. Das erste habe ich nämlich jetzt ausgelesen, jetzt kommt das zweite. Sekunde. Ah, das ist mir eben runtergefallen. Aber keine Sorge, so ganz viel ist es auch nicht mehr.
Ich wollte nur sagen, der Film hat 98 Minuten. Wir sind jetzt bei einer Stunde 22.
Ich gebe es auch mal wirklich sehr detailliert zurück. Aber wie gesagt, so ganz viel ist es nicht mehr.
Wo sind wir nicht?
Auf jeden Fall,
wir
jetzt noch eine Pause. Kommt Pause Hunter... Dazwischen. Bitte?
Ich wollte nur sagen, so viel war halt jetzt nicht, wir haben ja die Pause noch, die du noch rausschneidest, aber...
Ach so, ja.
Egal. So fahre fort. Ja.
Genau, Hunter kommt auf der Hochzeit an, steht da so ein total stranger Security-Typ irgendwie vor und sagt halt, ja, darfst du nicht rein, von wegen keine Einladung, ne? Also auch da wieder irgendwie so, was macht Kendall da? Und, Und dann sagt Hunter so geil irgendwie, du willst einen Mann aufhalten, der in die Schlacht mit den Göttern zieht.
Das war auch eine großartige Szene.
Ja, die Szene ist so geil, weil dann kriegt er halt einfach so völlig kommentarlos den Schlagstock von dem Typen in die Eier und bricht
aber
zusammen.
Aber vor allem gar nicht fest.
Und das merkt ihr mal bitte.
Klong, ne? Einfach nur so ein leichtes Klong und dann kippt er um.
So Klöck. Also nicht mal irgendwie ausgeholt oder so, sondern so aus dem Handgelenk so Plöck und bricht halt zusammen und findet sich vor Schmerz auf dem Boden. Aber merkt ihr das mal bitte, dass der da den Stock in die Eier kriegt und dann halt gleich offensichtlich verhaftet wird. Und jetzt kommt noch eine Sache, da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken, und zwar nach dem Gig, ne? Also wir sehen dann, wie Kevin sein Schlagzeug abbaut. Und Clay bittet halt jetzt Kevin, beim Battle of the Bands mit Molly Coddle zu spielen, weil war ja so geil. Und aber er sagt auch hier so, ja, ist auch in Ordnung so, ne? Also wenn du nicht willst oder vielleicht erst später oder halt auch gar nicht oder einfach nur mit uns abhängen willst, alles ist cool so, ne? Und er macht hier auch wieder so mega auf nett und verständnisvoll und alles ist in Ordnung, ich bin mit jeder Antwort zufrieden, ne? Und dann kommt aber eine Szene, wo ich als ehemaliger Musiker sagen muss, da hätte ich aber von meinem Bandkollegen, von meinem Drummer aufs Maul gekriegt und nicht ganz zu Unrecht. Der sagt nämlich dann zu ihm, ja, möchtest du gleich noch mit uns feiern? Ja, klar. Und dann verpisst sich Clay und lässt den und lässt Kevin das Drumkit abbauen, was da noch irgendwie so zu zwei Dritteln aufgebaut steht. Ja. Also der lässt ihn einfach komplett alleine mit diesem riesen Trümmer da stehen. Und da hätte ich damals nicht ganz zu Unrecht Ärger gekriegt mit meinen Bandkollegen.
Ja.
Wenn ich mich so verhalte. Also ich habe mich oft so verhalten, weil ich halt auch ein Assi bin, aber ich habe dann halt regelmäßig auch Ärger dafür gekriegt. So von wegen, ey, hier Drumkit abbauen ist Bandaufgabe, ne? Also zumindest die Scheiße rausschleppen, ne? Ich kann nicht mal, so als Sänger nimmst du ein Mikro und sagst, war schön, ich bin an der Bar, ne? Ja, und deswegen, also da, ja, das fällt wahrscheinlich niemandem auf, aber so als, als Ex-Musiker muss ich sagen, das konterkariert sein. Ich bin so nett und alles ist cool, so ein bisschen an der Stelle. So, ich gehe jetzt feiern. Wenn du fertig bist, kannst du ja dazukommen. So, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Auf jeden Fall, Hunters Nieten werden von den Cops beschlagnahmt und sein Vater holt ihn ab und hat offensichtlich mittlerweile die Kreditkartenrechnung abbekommen, weil. Er zeigt ihm die jetzt, ne, und da steht halt hier der Betrag von dem Drumkit drauf, von dem Gitarrenladen. Und das Drumkit hat gekostet $13.516.24.
Ja, doch die 13.000 hatte ich noch in Erinnerung.
Und jetzt konfrontiert sein Vater Hunter damit, dass er in die Therapieeinrichtung soll. Und da finde ich mega witzig, das ist auch wieder so ein deutscher False Friend. Da steht nämlich ganz deutlich drauf, dass es sich um ein Wellness-Center handelt.
Ah.
Also Wellness-Center ist in unserem Kulturkreis hier ein bisschen anders belegt, ne, und ist nicht eine Entzugsklinik so, ne?
Ja, bei uns ist das mehr so ein Spa.
Ja, also eine Entzugsklinik scheint es ja auch nicht wirklich zu sein, weil Drogenprobleme hat Hunter ja ganz offensichtlich nicht oder Alkoholprobleme oder so, ne? Keine Ahnung, was der da soll. Sehen wir ja dann auch später, dass er da tatsächlich nichts verloren hat. Naja, auf jeden Fall beschwert sich Hunter noch, dass das Battle of the Bands am Wochenende ist und dass das halt scheiße ist, so, ne? Und dann wird Kevin zu Kendall in den Pool eingeladen. Die will ihn da verführen und ne, ist da irgendwie da mit ihm da am, oder macht an ihm rum, muss man sagen. Also er geht da noch nicht so richtig drauf ein, weil jetzt erscheinen ihm nämlich ein paar Musiker und zwar im,
geilste
und zwar
die Szene, echten. Ja.
Wir sehen Scott Ian, der ist pro. Ja. Der sagt so, ne, hier von wegen, ne, ja, hier, ne, super geil. Dann sehen wir Tom Morello.
Tom Morello,
ne, ja, also genau. Scott Ian von Anthrax, ne? Tom Morello von
Rage Against.
Genau. Der Kirk ist Contra, Hammett. Ne? So, nee, kannst du nicht machen, ne? Und dann Kirk Hammett von Metallica, der ist auch so geil, der sagt so, ja, Kendall muss man aber auch verstehen. Sie mag ihn halt sehr und sie will es ihm zeigen. Ja, und dann sehen wir halt Rob Halford, der dann schlussendlich ihn davon überzeugen kann, dass das eine schlechte Idee ist und sagt, du hast jetzt hier jemanden gefunden, der dich liebt und so und jetzt sei kein Arschloch und ja, dann verschwindet Kevin auch, bevor es da irgendwie zur Sache geht. Und Kendall ist so ein bisschen enttäuscht, aber jetzt auch nicht wirklich böse, habe ich so den Eindruck.
An der Stelle möchte ich ja mal kurz festhalten, dass mich der Film so teilweise, wahrscheinlich total unbewusst und nicht gewollt von den Autoren, ab und zu mal so an die Big Bang Theory erinnert in so ein paar Nuancen. Es geht ja auch zum Beispiel schon am Anfang los, wie gesagt, mit einem unserer Protagonisten hier, mit dem Hunter, weil er einfach so eigentlich der ist ja nicht der Böse, aber er hat halt so gewisse Charakterzüge an sich, die ihn auch unsympathisch wirken lassen können, ja, weil er versucht hat, sein Ding durchzudrücken. Das hat mich immer so ein bisschen an Sheldon erinnert. Dann gab es da, glaube ich, noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr so präsent habe. Und dann diese Szene erinnerte mich doch auch sehr stark, so ein bisschen, wo Wolowitz dann in der Badewanne die Vision da von George Takei und Katie Sackhoff hatte.
Ja, das war doch irgendwie die von, ich kann mich an die Szene erinnern.
Kampfstar Galactica.
Kampfstar von Battlestar Galactica, die eine, ne? Ja, genau, stimmt. Ja, so ein bisschen.
Das war ein, zwei andere Sachen, wo ich auch dachte, irgendwie, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an The Big Bang Theory. Wahrscheinlich total ungewollt, ne, weil man es auch so oft gesehen hat, aber auch so diese Szene wieder so ein bisschen, ne, weiß ich nicht, vor allem, weil es dann auch wieder der Schwule in Anführungsstrichen war, der die Stimme der Vernunft geben wollte, ne? Ja. Wie interessant. Ja. Das würde ich an der Stelle loswerden.
Ja, definitiv. Ja, Emily und Kevin gehen ins Musikgeschäft und ja, sie will sich irgendwie Noten kaufen und erst guckt, sagt sie dann, ja, ich will hier irgendwie Metallica in Justice for All irgendwie die Noten, dann, ja, muss sie nicht, kannst ja was anderes kaufen, dann hat sie, ich glaube, irgendwie was von Bach in der Hand, weil das will sie nämlich eigentlich und naja. Dann, ja, währenddessen sehen wir aber, dass Kevin jetzt auch mal ein anderes Metal-Shirt anhat, er hat nämlich jetzt ein Celtic Frost-Shirt an, die wir dieses Jahr auch noch live sehen werden, also naja, so halb jedenfalls, ne. Und ja, Kevin sieht halt in einem anderen Gang in dem Laden irgendwie so Kinder, die sich da am Rumkabbeln sind. Und eins der, also so etwas jüngere, also Kinder, weiß nicht, ja doch, sind schon Kinder, ne? Eins hat auf jeden Fall ein Lamb of God-Shirt an und das andere hat ein Maiden-Shirt. Und die streiten sich um irgendwas von wegen, ich hatte es zuerst und keine Ahnung, worum die sich zanken, weiß ich nicht.
Eine Platte
und, sein. Ja, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund fühlt sich dann ja, Kevin irgendwie berufen, jetzt Hunter da irgendwie zu erreichen und ja, sich irgendwie mit ihm auszusöhnen. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie erkennt er sich da wohl offensichtlich wieder in den beiden Kids. Ja, ja, auf jeden Fall, Hunter ist nicht zu erreichen, weil sein Handy im Wellness-Center eingelagert wird. Und ne, und jetzt hören wir Since I Don't Have You von Guns N' Roses und sehen, wie Hunter auf den Arzt wartet in dem Wellness-Center. Und der Arzt kommt rein und stellt sich dann als Troy Nix raus, also als Dr. Nix von Kiloton ursprünglich. Und ja, dann kommen die ins Gespräch und ja, was war los? Irgendwie, ja, ich war Alkoholiker und jetzt will ich was zurückgeben. Ne, also er ist halt offensichtlich irgendwie Arzt geworden nach seiner Bandkarriere. Und er erzählt ihm dann auch noch...
Psychologe oder das Psychiater? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Bitte?
Psychiater dann, ne, wenn er Arzt ist, ja. Psychologe oder Psychiater, hatte ich gefragt, aber dann ist er Psychiater, wenn er Arzt ist, ne?
Ach so, ja, weiß ich nicht, kann sein. Kann auch sein, dass er nur Psychologe ist. Ich meine, er sagt irgendwie, du bist Arzt geworden oder, also fragt irgendwie, du bist Arzt geworden und irgendwie, ja. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er halt, dass seine Bandkollegen halt irgendwie Arschlöcher waren, nie üben wollten und gibt ihm dann noch den guten Rat und sagt, wenn man irgendwie auf Tour geht und irgendwie ständig probt und so, dann sollte man halt mit seinen Bandkollegen gerne abhängen wollen, so, ne? Mhm. Und dann fragt er irgendwie so alle möglichen Drogen ab, also irgendwie von wegen, nimmst du dies, nimmst du das, nimmst du jenes und immer so, nein, 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 dann schläfst du zu viel, nein, schläfst du zu wenig, nein, dampfst du, nein, es ist nur der Metal. Immer wieder die gleiche Fuck Scheiße. Ja, und Troy Nix will ihn entlassen, aber weil es schon irgendwie spät am Nachmittag, kurz vorm Wochenende ist, ja, muss er dann doch bis Montag drinbleiben. Und die Begründung ist auch sehr schön, die laufen an dem Gemeinschaftsraum vorbei, da sitzt der Mollycoddle-Drummer und sagt, ja, der Typ ist wirklich fertig, dir geht's gut, dich entlasse ich. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich mit dir zu beschäftigen, weil guck dir das Wrack mal an, ne? Mit dem habe ich genug zu tun.
Ja, wieder so ein bisschen die Dämonisierung des Konsums von Marihuana.
Ja, also ich meine, der scheint wirklich ein bisschen viel zu kiffen, also der steht ja wirklich völlig neben sich und der kommt ja dann auch da raus und spricht Hunter an und hat auch schon wieder irgendwie eine Tüte in der Hand, so, keine Ahnung, wie er das geschafft hat, naja. Auf jeden Fall kann Troy Nix da nichts machen und sagt, ja, geht erst am Montag hier raus und dann befreit Kevin Hunter und den Mollycoddle-Drummer, indem er da irgendwie vortäuscht, einen Kumpel zu haben, der da rein müsste, da in das Wellness-Center dann da irgendwie hinten reingeht, Feueralarm auslöst und naja, auf jeden Fall mit den beiden dann da verschwindet.
Jetzt raffst du es ein bisschen zusammen. Er hatte ja vorher noch Emily gefragt, ob sie mitkommt und da hat sie aber gesagt, nein, das möchte sie nicht, ne?
Nee, das kommt danach. Das kommt danach. Also Kevin fährt da erst hin, weil er den nicht erreicht, ruft er beim Vater von Hunter an und der sagt, ja, der ist da in dem Center.
Ach so, ich dachte, du wärst jetzt schon bei der Befreiungsaktion gewesen.
Ja, also bin ich auch im Prinzip, weil, also der schafft es dann halt unter irgendeinem Vorwand da reinzukommen, spricht Hunter dann an und dann nimmt er den Mollycoddle-Drummer halt auch noch mit, löst Feueralarm aus und in dem Trubel laufen sie dann raus Metallica Whiplash läuft dabei. Mhm, also, by the way, das Handy-Wallpaper von Hunter ist Celtic Frost, hier Tomega Therion.
Ah, ja.
Und Ja, die entkommen dann irgendwie, eine von den Pflegerinnen oder Ärztinnen, da erkennt die dann aber auch noch auf dem Weg nach draußen. Da gibt es so eine kleine, etwas blöde Verfolgungsjagd draußen im Garten von der Anstalt. Und am Ende, bevor sie dann halt schlussendlich entkommen, wartet am dann Auto. Troy Nix an dem Auto von Kevin auf die. Und da kommt es dann auch, dann denkt man, ach scheiße, jetzt hat er uns erwischt. Aber natürlich hat der Verständnis dafür und lässt die entkommen und gibt Hunter dann auch noch sein Pleck aus seinem Portemonnaie, holt das, glaube ich, raus. Und sagt dann so, hier mit deinen weichen Scheißdingern, genau, Hunter hatte ihm vorher das gezeigt und war total stolz drauf und sagt, naja, damit kannst du ja nicht sauber spielen und kriegt dann halt ein neues, ne? Ja, und jetzt kommt nämlich das, was du gerade schon angedeutet hast. Kevin bittet Emily dann, Kevin bittet Hunter, sich bei Emily zu entschuldigen und.
Nee, die Szene meinte ich, die Szene meinte ich gar nicht. Ich meinte, bevor du gesagt hast, dass er loszieht, um seinen Freund zu befreien, hatte er ja vorher noch Emily gefragt, ob sie mitkommen würde zu dieser Aktion.
Ah, stimmt, das hast du recht. Das habe ich völlig unterschlagen. Sie sagt lieber nicht. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Die habe ich, keine Ahnung, bin ich, glaube ich, drüber geskippt oder so. Ja, sie will auf jeden Fall nicht mit, der muss das alleine machen. Ja, hast recht. Genau. Jetzt fahren sie auf jeden Fall zu Emily und ja, aber Emily, also Hunter entschuldigt sich dann auch. Ne, und sagt, ja, war irgendwie alles scheiße und so und bla, und außerdem bist du total Metal, weil du bist unberechenbar und aggressiv und gewalttätig. So, okay, das ist also Metal, naja, gut. Und sie sagt dann so, ich bin noch nicht so weit. Also sie lehnt ab, kann ihm nicht verzeihen, ich bin noch nicht so weit. Ne? Ja, dann sind wir, jetzt geht's auch wirklich auch aufs Ende zu, wir sind beim Battle of the Bands, Molly Coddle bereiten sich auf den Gig vor, und warten auf Kevin. Der sagt dann aber, nee, ich trete nicht mit euch auf, aber ich habe euch euren Drummer mitgebracht. Und dann treten Molly Coddle halt mit ihrem eigentlichen Drummer auf. Unterdessen bereiten sich Hunter und Kevin backstage auf ihren eigenen Gig vor. Ach ja, genau. Ich hatte vorhin gesagt, merkt ihr mal, dass der Hunter den Stock in die Klötze kriegt, ja? Ja. Weil jetzt nämlich unmittelbar vor dem Gig von Molly Coddle entschuldigt sich Clay für die Vorfälle bei Hunter auf seiner Party. Und Hunter entschuldigt sich für die ganze Hochzeitssache. Welche Hochzeitssache? Ist nichts passiert. Der ist nie auf der Party ist nie auf der Hochzeit angekommen.
Ich wollte gerade sagen, hat zumindest keiner mitbekommen, dass er da vor dem Tor stand und rein wollte. Er wurde ja direkt verhaftet danach. Obwohl, was man nicht gesehen hat, ist, es hätte ja keinen Grund gegeben, ihn zu verhaften, wenn er da jetzt liegen geblieben wäre und abgezogen wäre. Aber vielleicht ist da ja noch etwas, noch irgendwas dazwischen passiert, was man nicht gezeigt hat.
Ja, aber das ist dann dem Schnitt zum Opfer gefallen. Also ja, das hat man uns nicht gezeigt.
Also das finde ich jetzt gar nicht so unplausibel, ne? Weil warum sollte man ihn verhaften lassen? Der Sicherheitsmann hat ihm eine gegeben, wenn er dann friedlich abgezogen wäre. Ist ja nichts passiert, ne? Dafür hätte man ihn jetzt
nicht verhaften lassen. Ja, haben wir aber nicht gesehen. Also alles.
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde das gar nicht so unplausibel, dass er da vielleicht noch irgendwie geschafft hat, eine Szene zu reißen, ne?
Klar, das können wir uns jetzt irgendwie zusammendichten, so, ne? Aber wir wissen es halt schlicht nicht, ne? Also das Einzige, was wir gesehen haben, ist, dass der den Stock in die Klötze kriegt und auf dem Boden liegt. Und das nächste, was wir von ihm sehen, ist auf der Polizeiwache. So, keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Auf jeden Fall, die Hochzeitssache impliziert so ein bisschen, dass da mehr gewesen ist, aber das ist jetzt halt echt unserer Fantasie überlassen. Und das müssen wir uns jetzt halt selber irgendwie zusammenreimen, und das ist halt ein klassisches Plothole, würde ich mal behaupten, ne? Also, das hätte man uns zeigen müssen. So. Ja, ist ja auch egal.
Rausgeschnitten, ne?
Ja, fällt auch irgendwie nicht wirklich auf. Auf jeden Fall sagt Hunter dann auch noch zu Clay irgendwie, ihr seid gut in dem, was ihr macht. So, wünscht ihnen halt Glück, so, ne? Und Molly Coddle spielen dann. Hunter und Kevin beraten sich backstage. So, ja, das wird wohl irgendwie eher Jazz, was wir jetzt hier machen, so, ne? Von wegen viel rum improvisieren, so, ne? Und dann auftritt Emily im Gothic-Outfit. Ne? Die kommt dann rein. Wir hören I'm Broken von Pantera.
Ja, und optisch muss ich so ein bisschen an das Video von Hard Rock Halleluja denken.
Ja, voll, ne? Ja, musste ich auch dran denken. Ja, die sieht so ein bisschen so aus, ne? Also, ja, nicht wirklich. Die hat halt mehr so Gothic-Zeug, irgendwie so zerrissene Strumpfhosen und so in dem Hard Rock Halleluja. Die hat irgendwie, meine ich, eine Kutte oder eine Jeansweste zumindest, ne? Aber
hat aber so ein ähnliches Gefühl vermittelt.
Ja, so der Auftritt geht in eine ähnliche Richtung, bin ich bei dir, ja. Und auf jeden Fall schon ein ziemlich starker Auftritt, finde ich. Also jetzt nicht ganz unerwartet so, ne? Also war ja irgendwie klar, dass es da irgendwie zur großen Versöhnung kommt, so, ne? Aber schon irgendwie ganz schön so dieses, ne, irgendwie look at me now und dann jetzt bin ich soweit, ne? Dann hat sich offensichtlich mittlerweile ein E-Cello besorgt, ne? Und ja, dann muss die Band aber kurzerhand umbenannt werden, weil die Rektorin sagt, nein, das ist unangemessen, euer Drum-Fell hier, euer Bass-Drum-Fell, Skullfucker geht nicht. Und dann rennt Emily los und besorgt irgendwie aus dem Bastelraum irgendwas, um dann aus Skullfucker schnell Skullflower zu machen.
Ja, man und, muss der Rektorin auch zugutehalten, sie hat es im Vorfeld gesagt, ne, dass das angemessen sein muss, der Auftritt.
Ja, genau, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, der Auftritt fängt an, auch mit so einem ziemlich, also der nächste Song ist über die Maschinen der Quälerei. Dann hörst du nur Zirpen, die Leute gucken irgendwie auf ihre Handys. Man hört auch noch irgendwie so ein Handy, wo irgendwie eine Nachricht ankommt. Finde ich schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, die spielen halt mega gut und das Publikum geht auch relativ schnell steil, ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, ne, als Emily da mit ihrem E-Bass loslegt, mit ihrem E-Cello loslegt, das sind schon harte Apokalyptiker-Vibes, oder?
Ja, da hatte ich zu Anfang schon drüber nachgedacht, ne, wo die Geschichte losging. Und klar war, dass sie Cello spielt und Hunter halt meinte, ja, Cello und Metal passen nicht zusammen. Dachte ich halt auch nur,
find ich total schade.
Mit Apokalyptiker, ne? Ja.
Finde ich eine mega vertane Chance. Also, das hätte man irgendwie bringen müssen, finde ich. So, also wenn man schon ausgerechnet ein Cello nimmt, so.
Ja, weißt du, was witzig gewesen wäre, wenn du bei Hunter in der Wohnung ein Apokalyptiker-Poster gesehen hättest?
Ja, genau. Ja, irgendwie sowas, irgendwie so ein Hinter drauf, also und dann hört es sich halt auch noch so an. Gut, ich meine, Cello hört sich immer nach Apokalyptiker an, so, aber ja, trotzdem, also gerade so mit den Drums und der Gitarre und so, da kommen schon echt harte Apokalyptiker-Vibes. Finde ich, klingt richtig, richtig geil. Im Publikum, was wie gesagt ziemlich steil geht, Kendall geht da auch ab, also ne, hat offensichtlich das auch alles ganz gut verschmerzt, dass er da zurückgewiesen wurde und Skip pöbelt auf jeden Fall da rum und löst so ein bisschen aus Versehen ein Moshpit damit aus.
Schubst ja, da genau.
Der schubst den Clay irgendwie an, löst da so ein Moshpit aus, dann geht's dann halt richtig rund.
Richtigen Circle-Pit da vor der Bühne.
Ja, und Hunter in seiner Fantasie schwebt er dann bei seinem Solo über dem Publikum, ist voll im siebten Himmel, guckt auch echt ein bisschen debil dabei irgendwie. Und naja, auf jeden Fall, Skip crasht dann gegen die Monitorbox, auf der Hunter steht, und der fällt um, knallt gegen seinen Amp-Tower, also gegen seinen Boxenturm da, und die Boxen fallen um und crashen auf sein Bein. So, und das sieht auch ziemlich eklig aus, der offene Bruch, den man kurz zu sehen kriegt.
Guck nicht hin.
Ja, und dann schreit er nochmal.
Ja, Machinery Torment, ne?
Ja, der Song ist mega gut, ne? Also ich finde den richtig cool, ey.
Ja, hatte ich auch gedacht. Gerade wie die den am Ende spielen, auch mit dem E-Cello, ne?
Ja.
Also sag mal so, wenn es so in der Macher eine Platte gäbe, ich glaube, die würde ich mir holen, ne? Das fand ich auch echt cool.
Ja, wie gesagt, den Song kriegst du, ne? Also den gibt's auf Deezer. So hören kannst du den. Naja, auf jeden Fall, straff noch mal die Zügel. Es passiert jetzt auch wirklich nicht mehr viel. Die drei sitzen im Proberaum. Molly Coddle haben offensichtlich gewonnen. Aber Skullflower, wie sie jetzt heißen, sind auf der Titelseite der Zeitung. Und jetzt kommt noch eine recht coole Szene, weil man sieht halt im Proberaum, dass die ganzen Poster, die Emily vorher moniert hatte, die sind jetzt überklebt mit irgendwelchen Metal-Frauen-Postern. Und ich habe tatsächlich nur Angela Gossow erkannt von Arch Enemy.
Ja, die hatte ich auch gesehen, ja. Aber ansonsten weiß ich es nicht.
Also es kann sein, dass da noch irgendwie von The Runaways. Ja, aber es sind irgendwie so ein paar Mädels, irgendwie eine so eine asiatisch aussehende, die kannte ich nicht, eine Gitarristin. Kennt man wahrscheinlich, ich habe sie nicht erkannt. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool irgendwie. Also auch irgendwie Angela Gossow da zu sehen, finde ich irgendwie auch immer schön. Also ich mag die ja irgendwie auch.
Wahrscheinlich wird irgendwo ein Doro-Poster gewesen sein.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum Doro und Sabina nicht zu sehen sind, so, ne, aber...
Ja, wahrscheinlich hangen sie irgendwo, ja, wird wahrscheinlich für die Szene nicht mit der Kamera eingefangen. Ja, kannst nicht alles zeigen.
Ja. Und ich meine, man muss ja auch sagen, Holy Moses haben, ich meine, heute irgendwie eine neue Single veröffentlicht und ich glaube, die waren auch nie so mega erfolgreich, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also so klar kennt man die Band, aber die hätte ich jetzt so ob der Historie nie zu den ganz, ganz Großen gezählt.
Nee, ich auch nicht. Ja.
Die hören jetzt auch auf, ne?
Ja, ist wohl das letzte Album, ja. Was jetzt und dann auf dem Rockhard spielen sie ja auch nochmal und dann. Ja, dann ist Feierabend. Naja. Immerhin hat man uns Angela Gossow gezeigt. Das ist das Wichtigste. Ja, und sogar der Vater von Hunter ist einigermaßen stolz irgendwie, ne, so von wegen so, ja, ihr habt die Titelseite gekriegt, wo man so geil irgendwie den schreienden Hunter irgendwie sieht. So, ne? Und auch wieder alles mega versöhnlich. So, ja, hier von wegen Mollycoddle haben gewonnen und ja, sie haben es ja auch verdient, das sind nette Jungs, sagt Hunter dann. Und dann sagt Emily so, fick sie. Und Kevin ist auch der Meinung, ne, so von wegen, wir sind die Coolen und so, ne? Mhm. Und dann kommt noch irgendwie kleine nette Abschiedsrede von Hunter, von wegen, lass ihnen ihre Trends, ne? Wir bleiben für immer, ne, weil wir sind Skullflower und Abspann.
Ja.
Und wir hören Warpigs gespielt von Skullflower ohne Vocals. Ja, das war der Film. Es gibt keine Post-Credit-Scene, wenn ich nicht verpennt habe. Ja, das war's. Das war die inhaltliche Zusammenfassung. Ein bisschen ausgeufert, war zu erwarten, ehrlich gesagt. Ja,
was ja, sagst du? Du wolltest dich ja gerne auf die Metal-Details stürzen, das hast du auch gemacht. Ja, und das Schöne daran ist einfach, daran konnte man sehen, wie detailverliebt dieser Film ist. Ne? Es wurde nicht halbgang gemacht, du weißt, dass die Leute, die dahinter stehen und das Drehbuch bestimmt haben, dass das auch Fans sind. Ne? Du hättest ja auch, wie du vorhin schon mal gesagt hast, einfach machen können, indem da so ein paar bekannte Patches mal rauspickst, hier, wir lassen mal AC/DC und sowas vorkommen. Aber du hast ja auch echt so Sachen gehabt, ja, die kennt vielleicht nicht mal jeder Fan, ne? Also das war schon sehr, sehr detailverliebt.
Ja.
Und das ist schön, muss ich sagen. Das ist ein sehr schöner Aspekt an dem Film. Was wir zu Anfang gar nicht gesagt haben, wir haben ja gesagt, das ist eine Komödie, das ist so halb richtig. Kann man auch bei Wikipedia sofort lesen, das ist ein klassischer Coming-of-Age-Film auch, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, hast du ein Fazit? Möchtest du, wie findest du den?
Sehr gut. Also ich muss sagen, ich feiere jetzt nicht jeden Metal-Film bedingungslos ab. Es gibt Filme, die haben mir ganz gut gefallen, aus diversen Gründen. Der hat mir sehr gut gefallen, ob seines Detailreichtums, also was du uns hier auch gerade so in deiner Zusammenfassung näher gebracht hast, ne, mit den Postern, die man sieht, wo man sich freut oder wenn man eine Band genannt wird. Jetzt mal zu einem meiner Lieblingsfilme avancieren wird, weiß ich nicht. Dafür fand ich stellenweise also hat es mir so ein bisschen an Tiefe in der Materie gefehlt. Also es wurde sehr viel so oberflächlich ganz gut behandelt. Aber auf der anderen Seite, was wird so einem 98-minütigen Film mit einer gewissen Handlung, wo ja natürlich auch noch, sagen wir mal, so ein bisschen die Coming-of-Age-Problematik im Vordergrund stehen soll und ja eine Geschichte erzählen sollen, jetzt auch noch, wer weiß, wie tief in den Metal reingehen. Ne? Weil man kann halt sagen, so außer dass jetzt irgendwie Bands genannt wurden, kam da nicht so ganz, kann man die Ebene tiefer, kam man nicht weiter, ne? Aber insgesamt hat mir der Film ganz gut gefallen. Ne? Nicht unbedingt jede Szene, aber die Schauspieler waren gut, haben mich in ihren Rollen überzeugt und ich werde mir den bestimmt nochmal angucken. Und was sagst du?
Ja, also ich finde auch, also der ist ja nicht so ganz so gut weggekommen in der Kritik, so, ne, wurde jetzt auch nicht verrissen, aber wurde ja jetzt auch nicht so super hoch gelobt. Also im Prinzip alles das, was du gesagt hast, also dieser Detailreichtum und dass man wirklich merkt, dass da Fans am Werk sind, das muss ich einfach gutieren. Also das ist nicht so ein Scheiß. Das ist, also erstmal, da ist ein bisschen Geld drin, also jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was ist drin. Und die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben sich damit auseinandergesetzt. So. Also man sieht wirklich, ja, die kennen Arch Enemy. Die kennen eine Band wie Goblin Cock, von der ich noch nie was gehört habe. So, das ist, also es ist sehr breit, es geht durch alle Genres durch, so durch alle Metal-Genres und die machen auch nicht den Fehler, irgendwelche Nicht-Metal-Bands als Metal-Bands uns verkaufen zu wollen, um irgendwelche Pseudo-Metal-Fans damit einfangen zu wollen. Also die tun dann halt nicht irgendwie so, als wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe Blink-182 vorhin schon erwähnt, als wenn das jetzt irgendwie die harte Metal
Band ja, diesen so, ne? College-Pop-Punk von früher, ja, halt so, ne, genau. Der in den USA noch relativ populär ist.
Ja, oder noch schlimmer, irgendwie was total Aktuelles, wo sie dann möglicherweise noch irgendeinen Deal mit irgendeinem Label haben, wo dann die irgendwie nachher Pink oder so als, wer weiß wie harter Rock verkauft wird, nur damit man dann da irgendwie das neue Album promoten kann oder
weißt
so.
Weißt du, was wir ausgelassen haben bei der ganzen Besprechung? Es wurde doch ein paar Mal auch der Film Rock of Ages auf die Schippe genommen, wo du gerade so ein bisschen über so...
der Film war gemeint.
Ja, der Film war gemeint. Hast du an das Festival gedacht?
Ja, ich hab irgendwie an so, ich kannte irgendwie so komische, so Best-of-Scheiben und so ein Scheiß, von irgendwie von verschiedenen Bands irgendwie Songs drauf haben, die dann auch gerne mal so hießen. Und
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Film meinten. Und das ist ja quasi ein klassisches Beispiel dafür. Ja gut, ich meine, da ist auch nicht Metal of Ages, sondern Rock of Ages. Aber da war schon auch, also ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber der war auch so ein bisschen weichgespült. Ne? Halt genau das, was du gerade in dem Film zugute gehalten hast, dass er nicht getan hat, das könnte man jetzt Rock of Ages vielleicht vorwerfen.
Ja, also wie gesagt, diesen Fehler haben die nicht gemacht, meiner Meinung nach. Die sind, also wenn da Metal draufsteht, ist da Metal drin, definitiv. Das sind alles Bands, die man kennen kann, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, die da so erwähnt werden. Also das ist schon so die A-Riege, keine Frage. Aber ich will jetzt ja auch nicht irgendwie einen südamerikanischen Underground-Scheiß da sehen. Dann kann man sich's aussparen. Dann können sie auch Fantasiebands benutzen, so, ne? Also, da finde ich schon, haben sie ganz gut gemacht. Es ist ehrlicher Metal, das sind alles relevante Bands, die da nennen und halt kein Scheiß. So, das muss ich auf jeden Fall gutieren. Die Story ist ein bisschen seicht, so insgesamt. Mhm. Und was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, die Charaktere sind teilweise sehr, sehr flach gezeichnet. Also,
ja,
jetzt nicht unsere Hauptcharaktere, die sind okay. Ne? Mhm. Die sind okay, aber jetzt auch nicht, wer weiß wie tief, also selbst bei Hunter vermisse ich ein bisschen die Tiefe, so richtig verstehe ich nicht, warum der so abgeht, also man kann sich's erschließen, aber
ja, so dieses so,
ja, meine Mutter Rolle, ist abgehauen. Ne? Ja.
Wobei man sagen muss, es findet ja trotzdem am Ende schon so eine kleine Entwicklung statt, ne? So auf allen Seiten. Hunter wird ein bisschen gnädiger, ne? Also ist er nicht mehr so auf Krawall gebürstet, wie es scheint. Die abschließende Versöhnung mit dem Vater zum Beispiel, wo die beiden sich ja anscheinend dann wieder so ein bisschen anzunähern scheinen, weil der Vater dann auch so einen kleinen Witz auch wieder über seinen Beruf gemacht hat, ne? Und hat man ja vorher gar nicht gesehen, dass die sich irgendwie verstehen, ne? Und da scheint es ja irgendwie besser zu werden. Und auf der anderen Seite, dass Emily und Kevin dann eigentlich so eine Spur härter werden, ne, und sich dadurch dann vielleicht mit Hunter in der Mitte treffen und alle dann letztendlich am Ende auf einem Level stehen. Ne? Also, aber das passiert auch so ungefähr in den letzten Minuten. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich finde es bei den Hauptcharakteren okay. Also Hunter und Emily machen eine Entwicklung durch Kevin ganz eindeutig, ne, von irgendwie einem, der nur seinem Freund hinterher rennt, zu einem überzeugten Metal-Überzeugungstäter, so, ne? Also der ist ja dann wirklich voll da drin, so, ne? Also auch, weil sein Mädel da halt auch mitmacht, so, ne? Aber ist schon cool. Bei den Antagonisten, also speziell bei Skip, sehe ich null Entwicklung. Also der ist einfach nur böse, so, auch völlig unmotiviert, ist einfach nur ein Rowdy. So,
ja, man
also
hat so ein Gefühl, bei jedem anderen Charakter, außer den drei Protagonisten, die sind halt irgendwie nur dafür da, um die Handlung voranzutreiben.
Genau, ja? Genau. Also das Einzige, wo man noch so einen Mini-Bogen sehen kann, ist, wie du schon gesagt hast, der Vater von Hunter und möglicherweise hier noch der Drummer von Mollycoddle, weil der ja dann irgendwie nachher sagt so, ja, ich bin jetzt clean für heute Abend und ich gehe dann auch wieder in die Entzugsklinik, ich will mein Leben auf die Reihe kriegen.
Ja,
so,
hat ne? Also er schon gesagt, als sie mitnehmen, ne, dass er draußen in der Welt nicht klar käme.
Genau. Also da kann man noch so ein bisschen Entwicklung sehen, wenn man möchte. So, aber dazu ist die Rolle auch einfach viel zu unwichtig. So, ne?
Ja, der ist in den ganzen Film 3-4 Mal aufgetaucht und das auch nicht sonderlich lange.
Ja, und wie gesagt, also Clay hätte man vielleicht noch ein bisschen weniger als den wirklich nur netten Typen so zeichnen können. Der hätte wirklich gar keine Ecken und Kanten.
Du hast ihn ja gelarvt.
Ja, gut, die Nummer mit dem Drumkit, ne, aber das ist auch mehr Zufall als alles andere. Oder das ist irgendwie so ein Easter Egg für Musiker, die sagen, guck mal, doch nicht so cool. Ne? Ja, keine Ahnung. Alles in allem muss ich sagen, ist ein Film, kann man gucken, ich finde den gut, der hat mir auch Spaß gemacht, vor allen Dingen hat er mir beim ersten Mal Spaß gemacht.
Allein schon ob des absolut grandiosen Soundtracks, ne?
Ja, der Sound, genau, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der Soundtrack, der ist natürlich gigantisch, gar keine Frage.
Du hast ja mal erwähnt, mal so zwischendurch, was gerade so gespielt wurde in den einzelnen Szenen, ne?
Ja.
Und, aber gab es natürlich noch eine Menge mehr und der Soundtrack ist echt super.
Ja, der Soundtrack ist wirklich gut. Das für den Film geschriebene hier Machinery of Torment ist ein großartiger Song, ein richtig guter Metal-Song. Und was ich auch noch gutieren möchte, ist, dass sowas von Netflix kommt. Also, ich weiß nicht, ja, die haben jetzt in der letzten Stranger Things Staffel, haben die ja auch schon irgendwie so diese Metal-Charaktere da irgendwie eingeführt. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das auch gerade irgendwie so ein Ding in den USA oder speziell bei Netflix, aber trotzdem möchte ich das gerne gutieren, dass die halt nicht nur, ja, nur dem Zeitgeist hinterherrennen oder sie tun es gerade und Metal ist der Zeitgeist.
Aber ich glaube, in den USA findet Metal ja auch noch mal ein bisschen anders statt als hier, habe ich das Gefühl. Ne? Da wird halt sowas ja teilweise auch im Radio gespielt und damit meine ich jetzt nicht nur die weichgespülten Songs. Ne, da hörst du auch noch mal abseits von Nickelback, kann ja auch mal durchaus Slayer im relativ normalen Radio laufen. Ne, das findet da halt anders statt. Ne? Und da könnte man sich auch noch mal gesondert drüber unterhalten, wie so die einzelnen die Musikkultur allgemein in anderen Ländern funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, klar gibt's da auch so die Hardcore-Metaller und sowas, damit meine ich jetzt nicht die Musikrichtung, sondern die halt nur Metal hören so und die sich dann halt auch entsprechend kleiden. Aber ich glaube, dass in den Staaten auch wesentlich mehr Leute Zugang zu der Musik haben.
Ja, das kann schon sein. Zwischendurch wird ein paar Mal übrigens die White Stripes so ein bisschen als Antithese erwähnt, die so von wegen, weil die ja nur zu zweit sind und
ja, eben, Hunter hält die für ein bisschen zu weich, ne? Er hat ja auch nicht gesagt, so voll nicht, sondern so, na, eher nicht, ne? Ja, weiß nicht, wie siehst du die White Stripes? Antithese zum Metal?
Seventh Nation Army und dann bin ich raus.
So der Hit, also, ne? Aber ich meine, das ist ja keine schlechte Musik.
Nein, ist keine schlechte Band. Also zumindest, ich kenne nur den Song, keine Ahnung. Also vielleicht haben die sonst nur Scheiße gemacht oder sonst nur grandiose Dinger, kein Plan. Ist halt keine Metal-Band, so, ne? Aber ja, das, so alles in allem, wie gesagt, die Story ist nicht so mega ausgearbeitet, die Charaktere sind hier und da ein bisschen flach. Soundtrack grandios. Ich finde Emily als Charakter unheimlich stark. Da kriegst du ja fast eine Gänsehaut, wenn die da am Ende in ihrem Gothic-Vamp-Kostüm da reinrennt mit ihrem E-Cello. Das ist einfach eine richtig geile Szene. So. Ja, und
wie du schon sagst, vielleicht ein bisschen vorhersehbar, aber wo ist es dann nicht, ne? Das sind ja oft so gewisse Strukturen, die Filme immer haben und du weißt ja schon so, womit du dann am Ende wahrscheinlich rechnen kannst, ne? Aber wie du schon sagst, eine gute Szene.
Der wird jetzt nicht Pick of Destiny in bierseligen Abenden bei mir ablösen.
Nee, dafür ist er aber einfach nicht blöd genug, ne? Du brauchst ja irgendwie so einen Blödelkram.
Ja, und das ist es tatsächlich nicht. Es ist lustig, aber kein Blödelkram. Also das ist alles schon ernst gemeint, ne? So, ja. Naja, wie gesagt, trotzdem kann man sich angucken, vielleicht nicht 10-mal, aber ein oder zweimal kann man sich den geben und hört die Musik dazu. Mathis, lass uns zum Ende kommen, zumindest was das angeht, und dann hätten wir heute noch eine Kleinigkeit, ein kleines Experiment sozusagen. Ich habe ja hier in der Vergangenheit häufiger mal gebettelt, dass es Feedback. Dass ihr bitte Feedback schreiben sollt, liebe Zuhörer. Das könnt ihr auf Twitter, Rost und Stahl, auf Mastodon, Rost und Stahl, auf unserer Homepage, www, nein, stimmt gar nicht, www geht, glaube ich, gar nicht,
einfach nur Rost und Stahl. Wie wir beide das gestellt haben.
Auf Instagram, rost_und_stahl, könnt ihr uns auch noch kontaktieren. Und wenn ihr uns ein bisschen supporten wollt, dann bitte bei Steady. Da findet ihr alle Hinweise auf unserer Homepage. Aber wir wollten mal ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben, und wir haben tatsächlich mal ein bisschen was bekommen, dann hier auch mal gutieren und mal ein bisschen was vorlesen. Und ich würde einfach mal anfangen, mal hier so ein, zwei Sachen dem mal
zu geben. Ja, du musst es sogar auch weiterführen, weil ich faule Schwein habe mir die Kommentare nicht rausgeholt, und nachdem du jetzt schon so viel erzählt hast, hätte ich das ja jetzt durchaus machen können, aber ich habe es nicht hier, also hau raus.
Ja. Alles cool. Wir haben eine sehr nette Nachricht gekriegt von Jürgen auf Twitter, und der schreibt, ich fasse ein bisschen zusammen, die Nachricht ist sehr, sehr lang. Jürgen, sei mir nicht böse, ich nehme mal so ein paar Sachen da raus, die ich gerne vorlesen möchte. Er schreibt, hi ihr zwei, oder wie man im Hessenland sagt, Gude. Nach wie vor verfolge ich jede Minute eures Podcasts mit großem Interesse und Vergnügen. Da ihr nun mehrfach nach Feedback gebeten habt, will ich mal wieder was loslassen. Den Change, den ihr in der Struktur des Podcasts vollzogen habt, kann ich aufwandsmäßig nachvollziehen. Das heißt, keine übergroße Vorbereitung bezüglich der kompletten Historie einer Band, sondern eher das Schildern eurer persönlichen Eindrücke, siehe aktuelle Folge zur Maiden-Diskografie. Klar gibt es viele ausführlichere Geschichten zu Bands. Zum Beispiel höre ich 4-Stunden-Werke von Andy Brings, School of Rock, Rock Classics Magazin über Motorhead mit Tom Angel Ripper, AC/DC Queen etc. oder die Themenpodcasts von Radio Bob. Aber eure Art der Bandpräsentation gefällt mir durchaus sehr gut und bildet somit eine absolute Ergänzung, indem ihr euren Blickwinkel auf die Sache eben schildert. Generell sollte ein Feature über eine Bandgeschichte, wie ihr sie bei Ghost oder Dark Fortress gegeben habt, nicht länger als jeweils eine Stunde dauern. Meines Erachtens, gerade wenn man die Band nicht kennt, Schande über mich, im Falle von Dark Fortress wirkt das sonst vielleicht etwas langatmig. Also Zwischenfazit, weiter so. Ja, hier schneide ich mal ein bisschen, er erzählt noch ein bisschen über sich selber, was er so an Konzerten gesehen hat, wie er zum Metal gekommen ist und so. Vielen Dank, Jürgen. Hat uns sehr gefreut, die Nachricht, oder mich. Mathis kriegt es ja jetzt gerade erst von mir hier live vorgelesen.
Du hast mir aber sofort davon erzählt, ne?
Genau, ja, ich habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, ne? Haben wir, ja. Jetzt soll Lisa auch mal zu Ehren kommen, weil die schreibt ja wirklich hier so, ja, die hält die Flagge der Kommentatorin hier hoch. Ne? Also die schreibt ja wirklich nahezu zu jeder Folge irgendwie was. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, hallo ihr beiden, auf unserer Homepage, by the way. Hallo ihr beiden, ich bin schon wieder. Ich möchte euch für diese Folge ein großes Lob aussprechen. Es geht um die Iron Mattes Folge, also die letzte Folge, die wir gemacht haben, Folge 11. Die Art und Weise, wie ihr durch die Diskografie gereist seid mit euren jeweils persönlichen Noten, hat mir gut gefallen. Gerne mehr davon. Ich selber höre die ersten beiden Alben von Iron Maiden sehr gerne. Ich bin damit quasi im Metal groß geworden und es kommt Nostalgie hoch, höre sie seit dem Anhören der Folge rauf und runter. Das neueste Album finde ich sehr düster, aber dennoch gelungen. Die längeren Songs mag ich persönlich sehr. Ich sehe darin einen Gewinn, mehr von der Musik zu bekommen, als wenn die Songs kurz sind oder sagen wir eine normale Länge haben. Man hört ja Musik, um Musik zu hören. Je mehr, desto besser finde ich. Dich, Hoshi, kann ich nicht so ganz verstehen. Du feierst den Song The Greatest Show on Earth extrem und dann schrecken dich 8 oder 10 Minuten Songs ab.
Ja, da hast du einfach mal recht, ne?
Ja, wobei, zu meiner Verteidigung, also grundsätzlich ja, du hast recht, Lisa. aber man muss schon sagen, diese überlangen Songs sind bei Nightwish auch die totale Ausnahme, ne? Also, das ist jetzt nicht so, also da haben die vielleicht einen von auf dem Album, ne? Also Ghost Love Score ist mit 10 Minuten jetzt auch nicht gerade kurz, aber
ist auch ja, und ein außerdem anderer Album.
Und außerdem schreckt mich das auch trotzdem ab, ne? Also, wenn ich jetzt nicht der mega Nightwish-Fan wäre, würde ich sagen, was wollen die von mir? 25 Minuten, ne? Also das ist nicht immer eine gute Entscheidung, solche überlangen Songs zu machen. Auf der anderen Seite, ich meine, du hattest ja in der Folge, Mathis, du hattest ja in der Folge auch schon gesagt, dass dir das auch nicht so wirklich was ausmacht, ne?
Nee, also aber dass ich mich manchmal auch da reinfinden muss, ne? Wie ich dir ja auch erzählt hatte in der Maiden-Folge, ja. Die Book of Souls, die ich mittlerweile sehr liebe, war auch keine Liebe auf den ersten Blick. Definitiv nicht, ja. Ne? Die musste ich mir, ich will nicht sagen, schön hören, aber da musste ich mich erstmal so ein bisschen einfinden und finde gerade dann den letzten überlangen Song hier, Empire of the Clouds, total geil. Und vielleicht wächst ja die aktuelle Scheibe für mich auch noch.
Ja. Aber ja, im Prinzip hat sie schon recht, die liebe Lisa. Sie schreibt weiter, ich hatte die große Ehre, mit Mattes Iron Maiden live zu sehen. Das war die Tour 2017 zu The Book of Souls und es war legendär. Mir blutet ein wenig das Herz, wenn ich höre, dass du nicht hingehen kannst. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal die Gelegenheit bekommen. Bis bald.
Ja, werden wir ganz bestimmt. Das finde ich, das hoffentlich nicht das letzte Maiden-Konzert gewesen sein, was wir zusammen gesehen haben. Und vielen lieben Dank für deinen schönen Kommentar.
Ja, super Kommentar. Hat mich auch sehr gefreut und keine Ahnung. Ja, dann bin ich eben bigott und erzähle bei Nightwish was anderes als bei Maiden. Mein Gott, ist halt so.
Lebt damit. Kennen wir doch.
Einen letzten Kommentar, streng genommen sind es zwei, aber ich fasse die zusammen. Von Kepler gekommen und zwar noch zu einer etwas älteren Folge, zu unserer Kinder-Metal-Folge. Das war Folge Nummer 7. Die ist schon ein bisschen was her. Die war, glaube ich, 6. Januar oder so.
Ja, die Teach the Children.
Genau, Teach the Children to Worship Metal, genau. Und er schreibt, noch ganz am Anfang, aber Alter, das letzte Mammut ist ja mal eine Nummer. Das letzte Mammut ist hier der Song von von Heavisaurus, ne? Den die auch nochmal irgendwie in einer Variante mit Doro gemacht haben, ne? Wo es irgendwie um Verlust und Tod und so geht, ne?
Genau.
Er schreibt weiter, kann mich absolut nicht entscheiden, ob das Cheese oder Epic ist, aber auf jeden Fall ein Ohrwurm und irgendwie niedlich. zu Manowar und Kinderliedern, ein Song über Regenbögen am Himmel, wenn alle schlafen, über zu Wolken fliegen, Träume im Kerzenschein, Silberstreifen am Horizont und darüber, dass alles besser wird, Masters of the Wind. Der ist so flauschig, dagegen ist das letzte Mammut FSK 18. Ich habe das Lied damals an meiner Tochter ausprobiert und es ist recht gut geeignet. Ja, lieber Kepler, du bist deutlich hinterher. Ich kann mich kaum noch an die Folge ehrlich gesagt erinnern, aber hol mal auf. Nein, wir hatten ja, glaube ich, also das letzte Mammut ist ja wirklich schon, geht ja schon ein bisschen ans Herz. Ich kann auch verstehen, dass man es ein bisschen cheesy findet, so, weil, ja, ist halt eine Ballade, ne?
Ja, und wir sind auch nicht die Hauptadressaten, aber mir hat es aber auch sehr gut gefallen.
Ja, danke ihr drei für euer Feedback. Super, gerne mehr davon. Gerne auch jetzt natürlich zur aktuellen Folge. Guckt euch den Film an und schreibt uns eure Meinung. Die dafür vorgesehenen Kanäle hatte ich schon genannt. Ja, ich bin durch mit meinem Sermon. Ich habe viel zu viel gequatscht heute, Mathis.
Ja, es war ja auch klar, dass du die Folge so ein bisschen leitest, weil du auch gesagt hast, du guckst das nochmal so im Detail an und machst dir die Notizen. Von daher warst du heute unser Navigator durch diese Folge, so wie es wahrscheinlich auch mal wieder irgendwo vorkommen wird, dass ich uns durch andere Folgen geleite. Das wird mal so sein, weil der andere dann vielleicht gerade ein bisschen mehr Zeit hat, was zu machen. Und in dem Sinne vielleicht nochmal ein, zwei Worte an Jürgen, war, glaube ich, unser erster genau, unser erster Beitrag hier, den du erwähnt hattest, hat ja auch gesagt und sein Verständnis dafür ausgedrückt, dass man halt vielleicht nicht immer so viel Zeit in die Vorbereitung stecken kann. Also so wie wir es ja aktuell handhaben, das bedeutet jetzt gleichsam nicht, dass wir nie wieder gewollt vielleicht auch längere Folgen aufnehmen, die wir vielleicht auch mal splitten werden oder mal etwas aufwendigere Themen angeben werden. Das werden wir mit einer gewissen Vorbereitung machen und wir haben auch so ein paar Sachen schon vor längerer Zeit mal geplant, Dinge, über die wir sprechen wollen. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Jahresverlauf auch noch irgendwann realisieren, ein bisschen Vorlaufzeit.
Ja, das, also bei uns ist ja so ein bisschen das Problem, wir schaffen es einfach nicht irgendwie uns im 2-Wochen-Turnus auf solche Brocken wie Herr der Ringe vorzubereiten, ne?
Das, oder manchmal gibt's halt so Momente oder Zeiten im Leben, wo du es schaffst und kannst, ne? Aber aktuell ist bei uns halt beruflich auch bei dir durch den Umbruch und bei mir durch laufende Projekte so viel los gewesen, dass wir halt nicht so privat die Zeit finden konnten, letztlich, ne, wenn man halt viel arbeiten musste und ja. Ja. Naja, es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
Ja, ich denke auch. Ja, wie gesagt, also schmeißt uns auch gerne Themen rüber, ne? Also, habe ich auch schon tausendmal hier gesagt, wo ihr sagt, da könnt ihr auch mal gerne irgendwie ein bisschen drüber quatschen, so, da freuen wir uns auch immer. Apropos, wir wollten es ja eigentlich nicht mehr so in solcher Regelmäßigkeit tun, auf die nächste Folge hinzuweisen, aber ich glaube, diesmal können wir es mal wieder machen, oder?
Ja, wir sind uns relativ einig, was wir als nächstes Mal machen wollen, was wir nächstes Mal machen möchten. Und zwar reden wir das erste Mal so richtig über Black Metal. Allerdings wollen wir den Themeneinstieg nicht mit einer Historie beginnen oder euch lange darüber belehren wollen, was Black Metal ist. Wir wollten mal so über unsere, ich will nicht sagen Lieblingsscheiben, aber die für unserer Meinung nach wichtigsten Scheiben reden. Das aber auch nicht so in Gänze, das werden wir wahrscheinlich so ein bisschen aufteilen, das Thema, weil es auch einfach zu viel gibt. Aber wir beginnen in der nächsten Folge mal dann so über die unserer Meinung nach besten oder wichtigsten 10 Black Metal Scheiben zu sprechen.
Genau, da bin ich mal sehr gespannt. Da wirst du sicherlich wieder einen deutlich höheren Redeanteil haben als ich. Aber ja, wir schauen mal. Ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht, hatten wir gesagt, du hattest mir ja schon irgendwie so eine Liste von Scheiben geschickt.
Ja,
war das so die Aufforderung, dass ich die hören soll? Oder
suche ich mir selber welche aus? Nee, das war die Aufforderung, füll die Liste mal mit Scheiben, die da deiner Meinung nach reingehören, aus. Und dann reden wir mal drüber, was wir reinnehmen. Und wenn wir wissen, was wir reinnehmen, hören wir uns die vielleicht alle nochmal an.
Okay, cool. Dann stürze ich mich da mal drauf. Und an unsere Hörer bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich sag's diesmal Metal of...
Ja,